Doing,
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 doing, doing.
Einen gesegneten guten Abend. Wir sind die Brüder Tombola und Dietmar vom Orden der Heiligen Rebläuse, vom Kloster Sektandacht, vom Frisante St. Brut.
Unser heutiges Lied handelt von einer Zeit, als wir uns als Weinklugscheiß-Experten verdinken. Es ist ein sehr schönes Lied, da es zahlreiche Erinnerungen in sich birgt, die wir, Bruder Tombola,
Bruder Dietmar,
in uns tragen.
Sie, liebe Schafe, liebe Tannine, dürfen an dieser freudigen Gärung teilhaben. Vielleicht kann sich der eine oder andere daran erinnern, ohne es zu wissen. Das Lied heißt:
Von den Misslichkeiten, der Unwägbarkeit, des zufälligen Zusammentreffens zweier abgestorbener Hefen innerhalb einer verkorkten Einbahnstraße, bei der ein Einsatzfahrzeug von rechts kommt und die Flaschen auf den Kopf dreht.
In Vino, wer wie was. Ein Podcast mit und über Wein, spannenden Gästen, Gesprächen mit Körper und ohne Weinstein, normalerweise mit Live-Publikum, aber garantiert mit einem gesegneten Abgang. So, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Dietmar Horsitschka. Ja, diesen Namen hat man bei der letzten Folge durchaus schon mal mehrfach gehört. Horsitschka aus dem Tschechischen, das heißt so viel wie Senfchen. Und heute haben wir ein Thema, da bin ich ein bisschen sozusagen noch grün hinter den Ohren, gebe ich ehrlich zu. Aber da habe ich keine Furcht vor, insofern, weil ich habe einen wunderbaren Kollegen und Freund an meiner Seite. Und wer kann schon sich darüber freuen, einen kleinen Weinklugscheißer an seiner Seite zu haben? Herzlich willkommen auch Tom Dittmann.
Hallo Dietmar.
Grüß dich, mein Lieber.
Ja, ich finde es auch toll, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Unser Thema ist heute wirklich ganz interessant und ich finde es schade, dass das bislang gar nicht so auf deiner Liste war, denn unser Thema beschäftigt sich heute mit Schaumweinen, Sekt aus Deutschland und Schaumweinen aus Frankreich und das finde ich sehr, sehr spannend. Aber Dietmar, was wäre unser Podcast ohne eine Weinprinzessin.
Richtig, und da haben wir auch wieder eine wundervolle Weinprinzessin diesmal zugeschaltet, nämlich hallo Nina.
Hallo ihr beiden.
Hallo.
Geht's dir gut?
Ja, bisher noch. Mal gucken, ja, was sich so erwartet hier noch im Laufe der Sendung. Aber
bist du aufgeregt?
Ein bisschen.
Ja, ja, plötzlich Weinprinzessin und da ist man natürlich ein bisschen aufgeregt. Nina, wo bist du gerade?
Ich sitze in meinem Homeoffice zu Hause in Berlin, ja.
Aha, ich bin mal gespannt, wie das heute so weitergeht. Wir haben ja in der letzten Folge auch einige Fragen von Zuhörern bekommen, die uns online erreicht haben. Einmal über Instagram und über info@ask-berlin.de. Was haben denn unsere Zuhörer für Fragen an uns gestellt?
Zum Beispiel, ich fange mal mit der ersten Frage an. Stimmt es, dass ihr beide bei der Probe für Sideways einmal festgenommen worden seid?
Nein, nicht festgenommen. Also jetzt muss man mal ganz kurz ausholen. Sideways ist ein Programm, das Tom und ich auf der Bühne spielen, und zwar eine szenische Lesung nach dem gleichnamigen Roman von Rex Pickett. Und das ist so ein bisschen Hangover mit Wein. So kann man sagen, zwei Freunde, die durch das kalifornische Weinvalley reisen und ja, da passiert so einiges. Und wir haben bei mir in der alten Wohnung geprobt und es war 21 Uhr und es gab eine Szene oder gibt eine Szene in dem Stück, die ist ein bisschen heftiger und plötzlich klingelte es an der Tür und ich dachte, der liebe gute Nachbar Thomas von oben steht an der Tür und sagt, habt ihr noch ein Weinchen für uns? Und ich mache die Tür auf und es standen sechs uniformierte Polizisten da, jeweils mit der Hand am Halfter. Und meinten.
Das Beste war ja, entschuldige Dietmar, ja. Das Beste war ja, wir haben gerade eine Szene geprobt, wo eine Frau sich rächt, weil sie von den beiden Junggesellen hintergangen worden ist und emotional total aufbrausend war. Und wir schlüpfen da in alle Rollen rein und haben das stimmlich auch versucht rüberzubringen. Ja, und auf einmal klingelt's und die Herrschaften in Uniform stehen vor der Tür.
Genau, und fragen mich, entschuldigen Sie, wir haben gehört, dass hier wird eine Frau misshandelt. Und ich stand mit einem Weinglas in der Hand und hatte auch schon leichte rote Bäckchen. Und ich sagte nur, nein, nicht, wir sind Schauspieler, aber kommen Sie ruhig rein. Und dann sind halt so 6 uniformierte Menschen durch die Wohnung spaziert, haben alles abgeleuchtet, unter anderem auch das Bett und alles. Ja. Alles.
Unterm Bett haben sie dann auch nochmal geguckt, ob da nicht jemand liegt. Die Schränke aufgemacht, auf der Straße, die Straße war gesperrt, weil da zwei Polizeiautos mit Blaulicht eben die Straße so flankieren, also die Fahrbahn flankierten. Und die wollten es einfach nicht wahrhaben. Und als sie dann die Notenständer mit den Texten gesehen haben, dann haben sie es langsam aber sicher geschluckt. Und
also fünf von sechs Polizisten fanden es lustig. Derjenige, der das Sprachrohr hatte, der guckte die ganze Zeit sehr ernst. Der fand das nicht so begeisterungsfähig. Aber letztendlich im Nachhinein eine schöne Geschichte.
Ja, mit einem leichten bitteren Beigeschmack. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es natürlich immer schlimm, wenn man auch jetzt in der Corona-Zeit mitbekommt, dass häusliche Gewalt durchaus ein Thema ist in unserer Gesellschaft. Und ich finde es gut, wenn dann die Nachbarn schnell reagieren, die Polizei anrufen und lieber die Polizei einmal zu viel kommen lassen als einmal zu wenig, weil das sind Albträume, die können wir uns, glaube ich, alle nicht so wirklich vorstellen, aber für die Leute, da muss es eine Lösung geben und eine Rettung geben und insofern bin ich froh, dass das so gelaufen ist. Bei allem Witz, den die ganze Sache für uns persönlich hatte, aber es ist natürlich ein etwas trauriger Hintergrund an der ganzen Sache. Gibt's noch eine Frage, Nina?
Ja, wir haben noch eine Frage und zwar, auch interessant mal, was macht man als Schauspieler auf der Bühne, wenn man mal muss?
in aller Regel ist es so, man ist so aufgeregt, dass man das ganz hinten anstellen kann, das merkt man gar nicht. Also ich hatte das schon häufiger, dass ich kurz vorm Auftritt dachte, wäre es mir doch noch auf Toilette gegangen und dann war es das ganze Stück okay und danach hat sich die Blase wieder gemeldet. Es gibt eine Ausnahme, die wird euch Dietmar jetzt erzählen.
Richtig, ich wollte mich gerade einleiten, weil wenn man einen so wunderbaren Kollegen wie Tom hat, dann passiert es durchaus, dass vor allem genau bei diesem Stück Sideways, wo wir auch auf der Bühne einiges verkosten, wenn wir zu zweit da stehen, plötzlich verschwand Tom. Und ich stand alleine auf der Bühne und es stand nicht im Text. Und ich dachte mir, was macht er? Und wir hatten Headsets, das muss man auch noch sagen. Und ich hörte nur, wie er langsam durch einen Gang verschwand, durch eine Tür. Und er ahnte so langsam, was es ist. Insofern war ich gezwungen, relativ viel zu improvisieren und zu überbrücken, weil lieber Kollege Tom dann erstmal seine Blase erleichtern musste.
Also, es ging nicht mehr. Es war so, es war der zweite Teil nach der Pause und ich habe mich so angeregt mit Zuschauern unterhalten, dass ich vergessen habe, auf die Toilette zu gehen. Und jetzt ist es so, bei Sideways, die beiden Jungs in dem Stück trinken eine ganze Menge Wein. Alles querbeet durcheinander und da kommen schon mal gut für jeden so 1,5 bis 2 Liter pro Teil zusammen. Das heißt, so im ersten Teil hatte ich bestimmt so 2 bis 3 Liter Flüssigkeit in mir. Normalerweise gehe ich in der Pause dann auf die Toilette und dann ist alles okay. Nur in der Vorstellung habe ich es unterlassen. Und dann habe ich so nach dem ersten Drittel im zweiten Teil gemerkt, oh Mist, meine Blase, schaff's halt noch bis zum Ende. Alter, schaff's noch, komm, jetzt konzentriere dich. So zack, zack, zack. Währenddessen weiter in der Rolle geblieben. Und dann war es irgendwann mal so weit, oh, entweder machst du die vor allen Leuten auf der Bühne in die Hose oder Mist, du rennst schnell raus. Dann habe ich noch Dietmar einen kurzen Satz zugeworfen, weil ich habe Schweißausbrüche gehabt, das kann man sich nicht vorstellen. Da bin ich eben, wie Dietmar schon sagte, ganz schnell von der Bühne runter durch die Notausgangstür und es war da hinterm Theater, Gott sei Dank, niemand auf der Straße oder so und ich konnte nicht mehr und ich die Hose runtergerissen und das lief natürlich alles übers Headset, die anderen haben mitbekommen und dachten, Gott sei Dank, das gehört zum Stück und hinterher fragte mich auch noch jemand, mein Gott, wie habt ihr das mit dem Pinkeln gemacht, das hat sich voll echt angehört und ich so in die Schultern gezuckt und gesagt so, ja, wir haben guten Ton, Mann.
Lee Strasberg Schule.
Method Acting. Gut, gibt es noch eine Frage, Nina?
Ja, eine letzte Frage haben wir noch und zwar an euch mal persönlich. Habt ihr bestimmte Wunschgäste, außer unseren heutigen Gast natürlich, für euren Podcast in Vino, wer wie was?
Also wir haben immer Wünsche. Also ich glaube, Dietmar und ich sind uns da einig. Es gibt nicht so den einen Wunschgast. Das wäre auch langweilig, weil da würden wir dann so extrem hinarbeiten, darauf hinarbeiten, dass wir den auch herbekommen und dann wäre es das gewesen. Aber das Thema Wein ist so spannend und es ist immer wieder aufs Neue spannend, in der Mischung mit dem Gast zu einem ganz gewissen Thema Wein zu genießen. Und ich hoffe, das überträgt sich so ein bisschen, oder Dietmar?
Ich bin da ganz bei dir. Ich finde es ja einfach wunderschön, dass man sich eigentlich über das Glas, egal ob es jetzt wie heute der Sekt, sondern auch mit dem Wein, dass man mit Menschen zusammenkommt. Und das Schöne ist ja an diesen sinnlichen Getränken, dass man einfach ein schönes Beisammensein hat. Und bisher, so hat sich es auch bestätigt, hat jeder Gast am Ende auch immer zugegeben, dass man sich so schön und in einer angenehmen Wohlfühloase befunden hat. Und das macht es einfach aus. Und dann mit so spannenden Gästen einfach zusammenzusitzen, als wäre man
Ja.
gemeinsam in einem Wohnzimmer. Was gibt's Schöneres?
Eben, gerade in der heutigen Zeit, wo wir alle nicht so viele Gäste haben dürfen, übernehmen wir das eben für unsere Zuhörer und machen eine Telco mit spannenden Leuten, wie heute zum Beispiel Tanja Schumann. Und genießen es echt immer wieder neue, interessante, unterschiedliche Persönlichkeiten kennenzulernen, aber ebenso unterschiedliche, fantastische Weine zu trinken. Und insofern, wenn das jetzt die letzte Frage war, kann ich nur noch mal darauf aufmerksam machen, schreibt uns bei Fragen, Feedback und Kritik, positiv oder negativ, an info@ask-berlin.de.
Oder geht aufs Instagram-Account, auf den Instagram-Account. Oh, was für ein Deutsch. Geht auf Instagram und loggt euch da einfach ein. Folgt uns gerne auf In Vino Ver Vi Vas. Wir freuen uns auf euch. So.
Genau. Tanja, Nina, es ist soweit. Es kommt die Ankündigung unseres Gastes, die traditionell immer von unserer Weinprinzessin übernommen wird. Und somit, go Tina, Nina, mein Gott. Ich habe noch gar nichts getrunken. Ich
Hashtag
schmeiße schon
läuft.
Tanja und Nina, ich kreuze die beiden schon. Ich mache eine Cuvée aus den beiden. Also Nina, go.
Ja, danke schön. Sie ist Schauspielerin, Sängerin, Preisträgerin des Bayerischen Fernsehpreises Bambi und der Goldenen Romy, die Erfinderin von Hopschi Hopschi Sing Sing, Personal Trainerin, Autorin, begeisterte Harley-Fahrerin, begeisterte Golferin, vor allem wenn es Sekt gibt. Der kleine Mohr im Rosenkavalier, das kleine Schweinchen in High Heels, sowie Bademantelmodel und Hundemensch. Und der erste weibliche Gast bei In Vino Ver Vi Vas. Herzlich willkommen und dürfte ich Sie mal an die Beke tüten, Tanja Schumann.
Ja, hallo, ihr Lieben. Mensch,
Hallo!
das ist ja, ihr habt euch ja wahnsinnig vorbereitet, wie ich höre. Das ist ja ganz großartig.
Na,
Ja,
ein bisschen müssen wir
natürlich.
ja was für unser Geld tun.
Ja,
Ja,
große Recherche, ich merke das
selbstverständlich.
schon.
Herzlich willkommen,
Ja.
Tanja.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da
Vielen
bist.
Dank für die Einladung.
Tanja, du bist der erste weibliche Gast, wie wir gehört haben, unserer Show. Das liegt nicht etwa daran, dass wir kein Interesse an den Damen der Welt haben. Es hat sich einfach nicht ergeben. Und wir freuen uns umso mehr, dass wir mit dir unseren ersten weiblichen Gast haben, der was ganz Besonderes ist. Wir hatten ja schon Gäste da, die waren so tief drin im Weinbusiness. Dann gab es Genusstrinker. Wir hatten auch schon Gäste da, die hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung vom Wein im fachmännischen Sinne, hatten aber trotzdem eine Leidenschaft da oder haben entdeckt, dass es Dinge gibt, die sie genauso professionell benennen können wie ein Winzer. Und insofern sind wir mal gespannt, wie das bei dir
Ja.
ist.
Ja, also ich gehöre, glaube ich, eher zur genießenden Fraktion. So einfach,
Das finde ich
ja,
großartig.
dabei sein ist alles.
Sehr schön. Da bist du schon in einer sehr wirklich passenden, illustren Runde, weil wir sind nämlich auch nichts anderes als Genießer.
Ja.
Wir sind auch nicht die Weinkenner, denn wir haben uns ja auch gesagt, wir wollen einfach die Großteil der Menschen im deutschsprachigen Raum verkörpern, die eben auch nicht so viel Ahnung haben, aber dementsprechend einfach ein bisschen mit dieser Materie uns auseinandersetzen wollen, aber
Ja.
hauptsächlich durch schöne Gespräche.
Genau, wir begeben uns sozusagen auf eine virtuelle Weinreise mit unseren Gästen und den dazugehörigen Weinen unter einem gewissen Thema. Ich habe eben bei der Vorstellung durch Nina gehört, dass du Hopschi Hopschi Sing Sing erfunden hast. Erklär mal unseren Zuhörern, was es damit auf sich hat.
Ja, ich kann mich daran auch nicht selber nicht so ganz erinnern, aber meine Mutti hat es mir halt erzählt, dass ich als kleines Kind, also als ganz kleines, neben dem Fernseher stand gerne, insbesondere wenn Freddie Quinn zu hören war, zu sehen und zu hören war. Und ja, und immer wenn der gesungen hat, bin ich also aufgesprungen und hab den, warum auch immer, Hopschi genannt und hab Hopschi, Hopschi, sing, sing. Also ich habe mich irgendwie gefreut, dass der singt. Und das Witzige daran ist überhaupt, dass ich dann, ich weiß nicht, 20 Jahre später halt, mein erstes Engagement in Hamburg am Operettenhaus hatte. Und zwar in Große Freiheit Nummer 7 und da tatsächlich dann mit Freddie Quinn zusammen auf der Bühne gestanden habe. Also
ja,
so schließt sich der Kreis und dass ich da natürlich schon irgendwie als ganz kleines Mädel großer Fan war, das ja, hat sich dann da so geschlossen.
Hast du ihn jemals Hopschi genannt?
Nein.
Hat er, die Geschichte hat er aber erfahren, die hast du ihm schon erzählt, oder? Dass du
weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe. Ich glaube sogar eher nicht.
Ja, du, vielleicht wäre ein Song aus ihm daraus entsprungen.
Das,
aber Hopschi, bum, Hopschi, sing, sing. So ja, hätte sein können, ne?
Du bist begeistert der Harley-Fahrerin.
Ja, das stimmt im Gegensatz zur danach folgenden Aussage, begeisterte Golferin. Also Harley fahre ich wirklich sehr, sehr gerne. Zum Golfen bin ich durch meinen Mann gekommen und muss mich da auch eher immer zu zwingen. Also ehrlich gesagt, weil er macht es sehr gerne, er golft sehr gerne und er golft auch sehr gut. Bei mir sieht das eher aus wie, ja, weiß ich auch, Minigolf auf einem Riesenplatz oder so, weil meine Bälle fliegen zwar gerade, aber immer nur so 20 Meter weit, was ja nicht viel bringt. Also insofern. Ja.
Joris, dein Handicap?
Ja, aufwärts, also abwärts. Also wenn es 54 schlimmer geben würde, dann würde ich schon bei 60 sein oder so. Also es ist wirklich, und ich kriege auch wirklich schlechte Laune, weil das natürlich blöd ist, wenn du mit anderen zusammenspielst, die so einigermaßen gut schlagen. Und bei mir, ja, also kann ich...
Und gleichst du das dann mit dem EK aus, dass du sagst, dann fahre ich wenigstens EK über den Platz? Oder?
Nee, ich gehe dann schon damit, also früher, bevor ich meinen Mann kennenlernte und damit Golf, war für mich kam Golfen direkt hinter Angeln. Also das war für mich auch als Aerobic-Maus, die ich damals war, ja. Eben auch gar kein Sport. Und ich habe da auch gar nicht verstehen können, dass das wirklich anstrengend sein kann, dieser Sport. Sondern dachte, die gehen da immer über den Platz und dann machen sie einmal so einen Schlag und dann, was ist denn daran Sport? Aber ich habe da doch meine Meinung revidiert.
Ja, mein es, Mann es ist ja auch der, genau, es ist ja auch dieser Punkt, weil tatsächlich habe ich es auch ein bisschen betrieben, weil meine Eltern so wahnsinnig gerne spielen. Und ich dachte anfangs auch immer, mein Gott, oh, jetzt laufst du dir den Ast, weißt du, und dann versuchst du diesen Ball zu treffen, da triffst du ihn nicht, dann wirst du wütend und ist ja auch nicht schön. Aber wenn man dann plötzlich den Ball wirklich trifft und der fliegt, das ist so ein bisschen, also die Glücksgefühle, die in dem Moment entstehen, die kann man gar nicht erklären, finde ich. Das ist plötzlich in dem Moment tatsächlich auch richtig was Tolles, oder? Wie, ja, hast du das auch?
Ja, also ich irgendwann flog ja auch mal ein Ball, aber ich wusste halt nicht warum und ich konnte es nicht wiederholen. Also ich glaube, das ist zum Beispiel so eine Materie, da musst du wirklich mal eine Woche in so ein Camp gehen und von morgens bis abends und der Trainer muss dir genau da die Analyse geben, wie es geht und wie nicht. Das ging mir so ähnlich, wie gesagt, ich komme von sehr viel Bewegung, vom Tanz, von also ich war auch Trainerin eben, Aerobic-Trainerin, 15 Jahre, bei mir muss es immer irgendwie Action. Dann kam ja dieses große Pilates-Ding auf und ich dachte mir, ja, wirst ja auch nicht jünger, Pilates kannst du ja vielleicht auch nochmal unterrichten irgendwann, wenn du nicht mehr so viel hüppen kannst. Und dann habe ich also eine Pilates-Ausbildung gemacht auf Mallorca, das von der BSA-Akademie kann man immer so eben in Camps gehen, sozusagen. Am dritten Tag konnte ich mich dort kaum noch bewegen, weil das war komplett was anderes als das, was mein Körper gewohnt war. Dieses konzentrierte, ganz auch kleine Bewegung, aber Schweine, Scheiß Schweine, das tat alles weh. Ich war also nach 3 Tagen in der Badewanne und danach gab es eben auch diesen Klick und ich dachte, hey, ach, so ist das, so funktioniert es und dann macht es Spaß und dann merkst du auch, wie sich dein Körper da irgendwie anders bewegt und habe ich gedacht, ja, siehst du wohl. Und ich glaube, das hat bei mir leider auch trotz der ganzen Jahre eben noch, weil Golf ist auch so zeitintensiv und naja, und von daher habe ich den Kick da im Golf noch nicht so gemerkt.
Ja, was nicht ist, kann auch werden, aber bei dem ganzen Thema Sport, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, Dietmar und Tanja, ich habe so langsam Durst gekriegt. Und bevor
ja, Nina hat auch schon so ein Durstgesicht.
Und bevor es losgeht, sollten wir noch unsere Tradition fortsetzen, die wir in den anderen Folgen angefangen haben. Unsere Weinprinzessin bestimmt die Reihenfolge der zu trinkenden Weine. Und das darf Nina jetzt mal machen. Wir haben ja unsere Weinflaschen, die wir uns mitgebracht haben, die Sekte und Schaumweine, die wir uns heute mitgebracht haben, die sind wie immer verpackt, 3 an der Zahl. Wir haben Namensetiketten drauf. Und Nina wird jetzt bestimmen, welcher Wein, ob von Dietmar, Tanja oder von mir, welcher zuerst getrunken wird und noch in der Verpackung bleibt, solange er getrunken wird.
Ja, ich halte mich jetzt mal an ein Sprichwort. Die goldene Mitte. In der Mitte steht eine goldene Flasche. Also das, was ich von der Flasche sehe. Und die ist von Dietmar.
Ah, komm, Dietmar. Dann fangen wir mit Dietmars an. Und danach?
Danach Ene Mene Miste. Es rappelt in der Kiste. Und danach kommt Tanja.
Danach kommt Tanja und meiner zum Schluss. Gut, dann wäre das geklärt.
Sehr schön.
Was auch noch wichtig ist, Tanja, du weißt Bescheid, ein Trinkspruch muss immer von demjenigen, der den Wein zur Verfügung stellt, also in diesem Fall jetzt Dietmar, der muss gleich einen Trinkspruch abliefern, bevor es losgeht. Das musst du auch und ich zum Schluss auch. Und dann würde ich sagen, krallen wir uns mal die erste Flasche.
Und genau, öffnen wir sie mal gemeinsam. Ja? Du musst sie erstmal holen gehen.
Ich muss sie erstmal holen gehen.
Genau.
Aber das
genau.
geht schnell.
Ja. Sehr schön.
Ja. Also, die sind natürlich wieder fantastisch eingepackt, die Weine. Eine schöne goldene Folie trennt uns vom Glück.
Ja, sehr schnell. Ja.
Sehr stand schön. Auch als erstes.
Da kennt man die Fitnesstrainerin, die Personaltrainerin. Zack,
oder
ist sie schon wieder da.
So. Oder, es geht endlich los. Hm.
Ja.
Quatsch, ich muss ja da oben.
Lass mich. Schön aufpassen. Ja. Wie heißt es, Tom, immer nur so schön, auch bei Sideways? Wie muss es klingen?
Es muss so klingen, als ob eine vornehme Dame versucht, einen leisen, feuchten Furz zu verstecken.
Das heißt doch auch, dieses Geräusch heißt doch auch Engelsfurz. Oder nicht?
Ja, no? Genau.
Richtig.
Dietmar, was haben wir denn da im Glas? Das ist ja ein Rosé-Schaumwein.
Richtig.
Oh, meiner ist schon kaputt gegangen hier, die Agraf. Aber.
Ja. Also. Tut dir nicht weh.
Aber könnt ihr sehen, ne? Die ist da irgendwie. Aber egal.
Ja, ist bei mir aber auch, bei mir auch gewesen.
Bei mir ist er heile geblieben.
Also, du hast ja auch so zärtliche Finger.
Also ich muss schon sagen, ich finde es schon mal spannend, mit einem fruchtigen Rosé anzufangen. Und jetzt, wenn ich das mal so sagen darf, ich sehe da schon gleich ganz elegante Perlenschnüre vom Boden des Glases aufsteigen zur Oberfläche. Ganz, ganz feine kleine Bläschen, sieht wirklich toll aus, einladend.
Ja, sehr schöne Farbe, sehr schöne Farbe.
Schon, es ist kein Lachston, es ist schon wirklich ein dunklerer Ton, würde ich sagen.
Also ein Rostton, könnte man
sagen. Ja, ein Rostton, sieht so fast Terrakotta-Farben aus. Aber jetzt bin ich mal gespannt.
Riecht auch schön frisch.
Ja.
Muss man die Brille
abnehmen, das Tanja?
Das Problem ist, dass ich tatsächlich relativ schlecht riechen kann. Das ist manchmal Vorteil, aber im Moment gerade ein Nachteil.
Aber du sagst, er riecht frisch.
Ja, also ich finde, das ist irgendwie...
Nina, was riechst du?
Was fruchtig. Fruchtig. Also ich würde jetzt mal fast sagen, er könnte süß schmecken.
Ja, also eine Frucht rieche ich auch. Aber ich rieche auch so eine leichte Hefenote so. Mhm. Also wenn man an einer Toastscheibe riecht, die frisch aus dem Toaster kommt und mit Butter bestrichen worden ist. Und das mischt sich mit Himbeernoten und fast an der Note von Veilchen, würde ich sagen.
Oh, da spricht der Kenner.
Ja, nee, aber so das sind so die Bilder, die mir gerade durch die Birne schießen. Und dann wollen wir mal den Dietmar zusammen Trinkspruch motivieren. Ich hoffe, jetzt kommt ein Knaller an Dietmar.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, ich habe nämlich selber was gedichtet. Was ist es, was das Schöne schöner macht? Das Unangenehme einem erträglicher ins Gesichte lacht? Was ist es, was durch seine Frische und Lebendigkeit sein Prickeln erotisiert und nach Wärme schreit? Was ist es, das einem die Lippen leckt und sinnlich verzaubert, bezaubernd schmeckt? Sekt.
Dietmar, das ist ja grandios.
Das ist natürlich nicht zu toppen. Das ist wirklich... Jo,
zum Wohl allerseits.
Ja, zum Wohle.
Jo.
Also.
Oioioioioi. Da kommt ein Gedicht zum Tragen. Es ist keine leichte Kost, würde ich sagen. Also ich schmecke da schon so eine leichte Säure, die gezähmt wird von den Fruchtaromen, die man schon gerochen hat. Und hinzu kommt so eine feine Honignote, wenn man mal so ein bisschen abwartet. Aber es hat eine sehr elegante Spritzigkeit. Also die Kohlensäure, die ist nicht so aggressiv, die ist ganz fein und legt sich wie so ein moosiger Teppich auf die Zunge. Das finde ich super. Was schmeckt ihr, Nina?
Also ich hätte auch süßer erwartet, wie ich ja eben schon meinte. Also ich finde ihn auch sehr vollmundig. Und dann im Nachgang hat er aber so, also für mich ein bisschen zu bitter. Aber ja, aber ich bin auch so eher die Süße, von daher bin ich jetzt kein Maßstab.
Tanja, wie schmeckt er dir?
Also ich finde ihn, im Gegensatz zu euch, finde ich den so leicht und spritzig. Ich finde den gar nicht so vollmundig und tief und schwer, sondern eher ja locker und leicht und so fluffig.
Schön. Mhm. Wo würdest du denn am liebsten trinken, wenn du den so jetzt so, kommen der Bilder?
Ach, am Strand. Irgendwo, ja, Strand, Wärme, irgendwie weißes Zelt am Strand und so, ja, bisschen palmig.
Ja, das passt sowas. Sehr schön. Also, ja, es ist sehr sommerlich, ja. Ne? Weil diese ich finde schon, dass er eine gewisse Säurebetontheit hat und die hat eine gewisse Rasse und Raffinesse und das ist das, was im Sommer so erfrischend ist. Ganz großartig.
Was denkt ihr denn, einfach mal so aus der Hüfte geschossen, aus welchem Land kommt der? B, vielleicht sogar welche Rebsorte könnte es sein? Und habe ich was vergessen jetzt, Tom?
Jahrgang?
Jahrgang, genau. Jahrgang. Was meint ihr denn?
Tanja, rate einfach. Also, ob es dann hinterher stimmt oder nicht,
ja, vielleicht kommt
ist gar
der
nicht
ja
so
auch
wichtig.
Aus Spanien. Also, und vielleicht ist da, es wird ja eine dunkle Pinot Noir vielleicht mit Chardonnay zusammen oder so. Es muss ja irgendwie gemischt sein von einer Traube hell und einer Traube dunkel, sodass die dann irgendwie zusammen da das Rosé hervorbringen.
Mhm. Mhm. Nur mal kurz zur Information. Haben wir auch Spanien mit im Programm oder haben wir uns nicht geeinigt auf Frankreich und Deutschland?
Ach ja, wir waren ja Frankreich und Deutschland. Dann würde ich aber Frankreich sagen.
Du willst Frankreich sagen. Irgendwie und du, Nina?
Ich hätte jetzt auch auf Frankreich getippt. Mhm. Einfach weil die meistens, also meine Erfahrung ist, dass die ein bisschen weniger Süßen aus Frankreich sind.
So wie die Herben. Die haben mehr so.
Ja, genau. Ja. Das Wort. Danke.
Wobei ich das natürlich in Deutschland auch schon ins Glas bekommen habe. Also es gibt so in Deutschland Riesling-Sekte, die durchaus knackig sind. Aber ich meine, wenn wir uns jetzt mal den Wein angucken, diesen Schaumwein, er ist tief Rosé. Das spricht auf jeden Fall dafür, dass da eine Traube mit dunklen Schalen da im Spiel ist. Das könnte ein Pinot Noir sein, der eine Ehe eingegangen ist mit einem Chenin Blanc, würde ich sagen. Die sind nämlich schön spritzig, geben dem Ganzen nochmal Säure. Und ich würde tatsächlich auch sagen, wir sind in Frankreich und bewegen uns hier in einem Jahrgang, der so vielleicht 4 Jahre entfernt liegt. Also wir haben 2021, sagen wir 2017.
2017. Tanja, was meinst du? Welchen Jahrgang?
Oh, da kenne ich mich also ehrlich gesagt gänzlich wenig mit aus. Also ich würde jetzt auf 18 erhöhen so. Also einfach mal so aus der Hüfte. Da bin ich also wirklich Laie. was das angeht.
Das ist auch ein reines Ratespiel, muss ich sagen. Also keine Sorge.
Ach so, gut. Dann.
Nina?
Ja, ich muss mich Tanja anschließen. Ich bin da auch jetzt nicht so. Ich würde mich jetzt auch auf 18 einschießen, weil meine Tochter da Geburtstag hat.
Genau. Na dann.
Das ist schön.
Ja, ich habe mich für dieses Jahr entschieden, einfach weil der Wein, der kommt für mich zwar leicht und, wie du sagst, fluffig, Tanja, daher, aber er hat schon so eine gewisse Komplexität. Und deshalb habe ich ihn so auf mindestens 4 Jahre kalkuliert.
Okay, dann würde ich einfach sagen, lass uns alle zusammen auspacken.
Mach
und mal das Ü-Ei öffnen.
Jetzt kommt.
Das ist wie Weihnachten.
Ja!
Ja. Das gibt's ja nicht.
Richtig, es ist kein französischer Wein, es ist ein deutscher Wein.
Ein Bamberger.
Richtig, ein Bamberger Rosé Brü. Und zwar werde ich jetzt mal ein bisschen darüber erzählen.
Muss man, Entschuldigung, muss man über den Wein dann später selber auch erzählen?
Nur wenn du was weißt.
Gut, alles
da. No? Das ist nämlich ein Weingut von der Nahe. Und zwar von Heike und Ute Bamberger. Und die sind mittlerweile auf dem Feld keine unbekannte Größe mehr. Sie sind vor allem eine Familie, die diese Nachhaltigkeit auch darin macht. Also wirklich nachhaltigen Wein und auch Schaumwein zu erzeugen. Es sind ungefähr 15 Hektar, die sie haben an Weinbergen. Davon knapp 300 Meter über normal Null. Und der Höhepunkt ist wirklich, dass sie nach ganz traditioneller Methode den Winzersekt herstellen. Das heißt also wirklich dann mit normalen Flaschen drehen.
Das ist ja doll.
Und das ist wirklich sehr gut. Sind auch mehrfach mittlerweile auch schon ausgezeichnet worden. Und das ist jetzt ein Spätburgunder und Weißburgunder-Cuvée.
Ah, daher kommt die Säure also von dem Weißburgunder. Ich finde das wunderbar. Und das, was Nina mit der herben Note meinte, das sind die Tannine aus dem Spätburgunder, der eigentlich nichts anderes ist als Pinot Noir. Das ist ein und die gleiche Sache. Also zwei Pinots, einmal ein weißer Pinot und einmal ein schwarzer Pinot. Und die gehen eine Liaison ein, die einfach sehr, sehr köstlich schmeckt, finde ich. Eine gute Wahl.
Super. Das freut
Gratulation,
mich,
dass
es schmeckt. Ja, freut mich, wenn es euch schmeckt.
Absolut.
Und ich mag das sehr, dass diese, also es ist eine traditionelle Flaschengärung, das merkt man einfach auch. Der hat mindestens 9 Monate auf der Hefe gelegen.
2015, ne?
Ja, ja. Aber der hat schon wirklich ordentlich Hefekontakt gehabt. Und so entstehen eben diese Aromen, die so ein bisschen an Toast erinnern, an Hefezöpfe, an Brioche und dergleichen. Und das mag ich mal sehr gerne bei Schaumwein. Das verursacht so eine schöne, delikate Note, die es einfach nur bei Schaumwein so lecker gibt.
Und was man dazu sagen muss noch, die Flasche kostet ungefähr so zwischen 16 und 17 Euro. Das ist die Preiskategorie, die dieser Sekt hat.
Ja.
Wirklich schön, freut mich.
Eine Sache. Was willst du dazu essen, Dietmar?
Dazu essen, tatsächlich würde ich auch etwas säuerliche Sachen essen wollen. Man kann dazu mit Sicherheit auch schöne Antipasti-Platten essen. Serrano-Schinken gehört da ganz gut zu. Auch Gambas kann man dazu essen.
Das war meine erste Idee, tatsächlich.
Ja.
Also,
ja. Ich glaube auch, dass sowas gut geht. So leichte Fische, die nicht zu fettig sind, weil wenn man dann zu viel Fett mit so einer temperamentvollen Säure und den Tanninen zusammenbringt, dann kann es manchmal schon so ein bisschen einen Clash geben. Ich könnte mir vorstellen, was super schmeckt, ist ein Thunfisch-Tatar dazu und geröstetes Brot. Okay. Das war so mein erster Gedanke. Also die würden sich bestimmt wunderbar vertragen.
Sehr gut. Schön. Gut, dann kommen wir wieder zu dir, liebe Tanja. Ja. Genießen wir den Sekt weiterhin schön und erzählen mal ein bisschen was oder reden mal ein bisschen was über dich auch, weil du bist Schauspielerin und du hast ja auch wirklich das große Glück gehabt und ich glaube, dass man das schon als Glück irgendwie begreifen kann, wenn man schon in frühen Jahren im Grunde genommen auf die Bühne darf.
Ja.
Also ich sehe das eigentlich als Vorteil sogar, wenn man schon als kleines Kind irgendwie da reinschnuppern darf, wie das alles läuft. Und du hast eigentlich ja angefangen, eigentlich im, ja, in den Operetten- und Opernbereich.
Genau, ja.
Als kleines Kind mitzuwirken.
Ja, also ich bin mit 4 schon, ob meines Bewegungsdranges, in den Gymnastikunterricht gekommen und mit 6 dann in die Ballettschule der Hamburgischen Staatsoper. Und da ist es halt so, dass da natürlich auch manchmal Kinder abends in den Opern auftreten als sozusagen Edelstatisterie, wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Und da war ich tatsächlich schon mit 6, 7 Jahren ja, auf der Bühne. Also zuerst fing es an mit dem Barbier von Sevilla, war ich eben unterm Volk, was darum lief, und dann auch schnell eben der kleine Mohr im Rosenkavalier, also richtig. Und ich musste als allerletzte, also 21:45 war es da schon abends, musste ich noch irgendwie, hatte den letzten Auftritt, musste auf die Bühne laufen, musste ein Taschentuch suchen, was natürlich in meiner selben Stelle ungefähr lag, finden und dann wedelnderweise damit von der Bühne laufen. Und,
ist das erlaubt gewesen? Weil normalerweise sagt man doch, 10 Uhr ist die Deadline, ab da dürfen Kinder nicht mehr auf die Bühne
das
sein,
oder? Damals durfte man das noch. Also ich glaube, dass diese Kinderarbeitsverbotsgeschichten auch irgendwie dann später kamen. Aber ich weiß, dass ich auch für die Generalproben, Hauptproben und Generalproben dann aus der Schule genommen wurde, weil natürlich die Proben, die Endproben dann auch vormittags lagen. Und da musste man dann, da wurde ich dann für beurlaubt sozusagen. Und das hat sich halt hingezogen durch meine ganze Jugend durch. Ich bin dabei geblieben bei der Staatsoper, bis ich 18, 20 sowas war. Und bin teilweise zum Beispiel in La Bohème, hatte ich zuerst das Kostüm an, dann das, dann das nächste. Also diese Inszenierung lief, glaube ich, über 15 Jahre, immer die gleiche Inszenierung. Und ich bin mehrere Kostüme durchlaufen sozusagen.
Ja, und bist auch gewachsen und hast dann wahrscheinlich auch immer dadurch Rollen angepasst, andere Figuren gespielt, oder?
Ja, ja, natürlich. Also zuerst eben kleine Kinder, aber deswegen war ich halt so von Anfang an oder von sehr früh an, ist mir die Bühne vertraut gewesen und gerade große Bühnen, also da habe ich überhaupt gar keine Berührungsängste. Bei mir ist es eher umgekehrt, dass ich auf kleinen Bühnen, so wie ich, wenn ich in Hannover spiele, ist das meistens im Neuen Theater Hannover, dass die Bühne hat, oder nicht die Bühne, sondern der Zuschauerraum hat 150 Plätze, was bedeutet, dass du praktisch, wenn du auf der Bühne stehst, den Leuten fast schon auf dem Schoß sitzt, vorne der ersten Reihe. Und die kriegen wirklich alles mit, haargenau, jeden Blick und jede Nuance, die du machst. Und das ist, finde ich, für mich eine viel größere Herausforderung auf diesen kleinen Bühnen, wo man ganz close ist und wo man natürlich auch alles mitkriegt, was die da unten machen und tun und telefonieren und Bonbons auspacken und was auch immer.
Also, ja. Wie ist das La Bohème? Guckst du dir das manchmal noch an? Kriegst du dann so nostalgische Gefühle oder hörst du dir das
also
manchmal
gerade
an?
Gerade La Bohème, Puccini mag ich unglaublich gerne. Auch Mozarts Geschichten. Verdi ist natürlich schon ein bisschen getragener und so weiter. Aber ich liebe auch ehrlich gesagt sehr traditionell inszenierte Opern immer noch. Sehr wahrscheinlich, weil ich damit so aufgewachsen bin. Wenn ich manchmal, ich habe einen Don Giovanni gesehen, der spielt in einem Mehrfamilienhaus. Ich konnte damit nichts anfangen. Also das, ich hörte immer diese wunderbare, traditionelle Musik und dann sah ich irgendwie so ganz, ganz moderne Formen. Und da kam ich irgendwie nicht so ganz so mit klar. Aber es muss natürlich auch immer weitergehen, das ist auch logisch.
Ja. Mir geht es so ein bisschen auch ähnlich mit Operetten zum Beispiel.
Ja.
Also ich bin ja sozusagen, weil ich ja aus Österreich komme, auch da schon sehr früh mit Operetten in Verbindung gekommen und kenne halt einfach auch so diese ganze Art und Weise, wie damals natürlich auch Operetten inszeniert wurden. Und ich finde, Operetten sind dann noch schwerer ins Heutige zu bringen. Als natürlich Opern. Und trotzdem tue ich mir dann auch sehr schwer, wenn ich plötzlich modernisierte Operetten sehe. Ich komme damit dann auch nicht so klar. Weil ich habe dann ganz andere Bilder noch im Kopf.
Bei mir ist es so, ist mal so, mal so. Es kommt immer drauf an. Es gibt natürlich manchmal so nackte Weiber in Einkaufskörben, die kreischen auf Rollschuhen rum und das soll ein Macbeth sein oder sowas. Dann denke ich auch so, mein Gott, das ist so subjektiv, was der Regisseur da auf die Bühne bringt.
Hast du, Tanja, schon mal irgendwas gefühlt, irgendwie, wo du innerlich gegen angegangen bist und gesagt, das kann ich auf der Bühne so nicht bringen, das finde ich auch nicht mehr ästhetisch gut, da gehe ich mit dem Regisseur nicht mit. Hast du da mal definitiv irgendwann gesagt, nee, das mache ich lieber nicht oder das mag ich nicht? Hast du schon was, sowas erlebt?
Also ganz ehrlich, also das ist das erste Mal, dass ich überhaupt darüber nachdenke, aber ich, wenn ich das Glück nennen darf, hatte noch nie so eine Situation und kann ich mich wirklich tatsächlich nicht dran erinnern. Ich habe also, ich bin immer recht konform gegangen mit und hatte auch bislang, wüsste ich nicht, dass ich wirklich irgendeinen Regisseur gehabt hätte, mal der mir auch gar nicht zugesagt hätte oder der mit dem ich irgendwie oder der mich hätte fertig machen wollen, wie es ja manche so machen, die zuerst müssen.
Ja, oder Forderungen, genau. Wie zum Beispiel, du sollst irgendwie nackt auf der Bühne stehen, ohne dass du verstehen kannst, was dahinter stecken soll.
Ja, ja. Also ja.
Moment, aber immerhin war sie mal Schweinchen auf High Heels.
Ach, ja, das
du warst Schweinchen auf Heils.
Stimmt, das war dazu auch eine sehr moderne Inszenierung von Zauberflöte in der Staatsoper eben inszeniert. Und da waren wir so Fabeltiere mit sehr übertriebenen Kostümen. Und ich war stecken ausgerechnet in dem Schwein drin mit 6 Brüsten. Das war mir allerdings ein bisschen peinlich. Aber da ich ja oben auch also als Schweinekopf also nicht zu erkennen war, ging das dann halt. Und dann mit High Heels tatsächlich. Unten waren es High Heels und dann so ein Schweinekostüm. Und da mussten wir allerdings vor der Vorstellung auch durchs Publikum laufen. Als dieses Tier. Und
sie sind unter uns sozusagen. Ja, ne?
Genau.
Also die. Und, also ich meine, also, wer kennt das nicht, dass man manchmal in der U-Bahn sitzt oder im Bus sitzt oder irgendwo herläuft und dann begegnet einem eine Person, die aussieht wie ein Schweinchen auf High Heels. Mir passiert das laufend.
Aha. Tom, das sagt gerade jemand, der sich ein Mikrofon an die Nase geklemmt hat. Das muss man jetzt auch nochmal sagen. Ne? Also damit du einen guten Ton hast, hast du dir das Mikro an die Nase geklemmt.
Ja, ich bin für alles bereit. Ich bin da ganz uneitel. Ich sehe gerade auch aus wie ein Schweinchen mit einer Nasensonde. Ja, aber als Vollbartträger muss man so ein bisschen tricksen, damit das Mikrofon nicht am Bart kratzt und Störgeräusche verursacht. Habe ich das Mikro also auf die Nase geklebt bekommen heute. Gut, also du hast natürlich auch, wie wir erfahren haben, mit Menschen zusammengearbeitet, die nicht jeder so zu seinen Arbeitskollegen zählen würde. Da waren zum Beispiel Welttenöre darunter, wie zum Beispiel Luciano Pavarotti und Placido Domingo. Wie kam es denn dazu? War das auch im Rahmen der Staatsoper?
Ja, das war klar, alles im Rahmen der Staatsoper und das war natürlich sensationell. Ich habe es zum Glück auch überhaupt alles, was ich bisher gemacht habe, habe ich immer sehr, sehr offen und achtsam, sage ich mal, mitgenommen. Ja, also nicht nur irgendwas gemacht, sondern ich habe genau gewusst in dem Moment, das ist was Besonderes und das nehme ich mir auch so mit und ich genieße das jetzt. Das habe ich auch bei Samstagnacht, habe ich mir gesagt, es werden auch andere Zeiten kommen, aber genieß das jetzt mal ganz schön, dass du jetzt hier mal so dabei bist oder dass du den und den kennengelernt hast. Und und ich habe tatsächlich auch Placido Domingo auf einer, was auch immer, für einer Veranstaltung oder Gala Jahrzehnte danach wieder getroffen und ich habe mir dann ein Herz genommen, bin zu ihm hingegangen und habe ihm das auch versucht zu erzählen. Da war mein Spanisch auch noch etwas besser und habe ihn tatsächlich dann auf Spanisch angesprochen und habe ihm versucht zu verklickern, dass ich eben früher und so weiter mit ihm auf der Bühne stand. Und das fand er irgendwie ganz, ganz putzig.
Ach, wie schön. Ja. Das ist ja schön. Also der scheint sehr nahbar zu sein.
Ja,
ne? Ja, das finde ich wunderbar, weil solche Menschen, die natürlich auch manchmal bedrängt werden, sicherlich von allen möglichen Leuten, die haben oftmals so eine Sperre gegen unvorhergesehene Kontakte. Ja. Und insofern finde ich das sehr sympathisch, dass er da so offen ist und da so amüsant und menschlich mit umgeht, weil das ist natürlich ein Weltstar, also jetzt mal auch über die Opernwelt hinaus. Und Luciano Pavarotti und Domingo, die haben natürlich auch Stimmen, die gehen in die Musikgeschichte ein, die sind somit unsterblich. Ja. Also Luciano Pavarotti ist ja leider schon gestorben, aber niemand kann wirklich diese Stimme erreichen. Also wenn ich da an die Turandot denke und Nessun Dorma, diese Arie, die ja in jeder Castingshow fast gesungen wird heutzutage, Die hatte so, da habe ich zum ersten Mal in der Oper wirklich bitterlich geweint, als ich das gehört habe, vor Rührung. Also wie jemand
und dazu so eine passt übrigens auch hat. Mein Sekt, wollte ich gerade sagen. Also ihr dürft ja gerne auch nachschenken und trinken.
Das habe ich also schon getan.
Ja.
Also ein Stößchen. Ja, nochmal zum Wohle.
Sag mal, Tanja, es ist ja immer so eine Sache, man ist, wird als Kind sozusagen plötzlich mit einem Metier sozusagen konfrontiert, dass einem plötzlich Spaß macht. Ich weiß auch nicht, wie das für dich so war, aber es ist ja dann was anderes, wenn man dann erwachsen ist plötzlich. Hat man eine andere Sicht wieder auf den Job und als Kind ist man ja so unbedarft. Ja. Und man geht auch, glaube ich, wesentlich unaufgeregter irgendwie in diese ganzen Probensituationen hinein. Deswegen ist immer dann so die Frage, wann hat sich für dich eigentlich der Weg dahin, die Tür geöffnet zu sagen, ich gehe auf diesen Beruf eigentlich zu? Und oder gab es andere Berufsalternativen? Ich glaube, du hast geschrieben, du hast ja auch ein Buch geschrieben, dass du überlegt hattest, Arzt oder Ärztin zu werden. Zumindest irgendwie gedanklich mal ganz kurz mit dem Gedanken gespielt hat. Merkwürdigerweise deckelt sich das auch mit meiner, mit meinem Berufsdenken. Und wir haben genau das gleiche Problem. Wir können kein Blut sehen.
So ist es.
Das heißt, Arzt schlägt nicht gut.
Nee, das ist so, ne? Gar nicht gut. Mein Bruder ist Arzt geworden, sehr hochqualifiziert. Das ist ja dann auch gut. Nein, für mich war klar, dass, also ich habe früh gemerkt, dass ich für das klassische Ballett leider nicht die Voraussetzungen habe. Also da musst du nun wirklich die Beine bis in das Ohr schmeißen können und immer sofort im Spagat landen. Das war immer mein Hintergrund, das konnte ich nie. Ich konnte drehen, ich konnte springen, ich war immer so, aber eben das Bein hier so vorsichtig an der Seite hoch und halten und naja, gut, also habe ich gesagt, dann ist das wohl nichts mit Bühne. Und ich habe ein gutes Abitur hingelegt, also habe ich gedacht, okay, was machst du denn? Dann kannst du dir das immer noch als Hobby weitermachen. Und meine Mutter wollte natürlich auch, dass ich was Anständiges lerne. Also insofern habe ich dann erst Pharmazie angefangen. Das war mir aber dann auch zu durch. Und habe dann auf Lehramt gemacht, Biologie und Sport. Dann konnte ich aber, in Biologie konnte ich dann aber irgendwie, war mir die Fauna, war mir zu langweilig und Frösche zerschnippeln wollte ich dann auch nicht, das ging auch nicht. Und dann habe ich, dann kam Diplomsport nach Hamburg und dann habe ich gesagt, ja, ich mache Diplomsport. Und dann gab es nebenbei eben die erste Musical-Ausbildung sozusagen. Und dann habe ich, ich bin da immer so zum offenen Training hingegangen. Und habe dann gesehen,
in Hamburg,
in Hamburg, genau, die spätere School of Dance and Drama und von Volker Ullmann. Und dann habe ich gesehen, dass die da, also dass ich da gut mithalten kann. Und vor allen Dingen dann kam natürlich auch noch mit Steppen, mit Jazz, mit allem Möglichen und mit Fechten, alles Mögliche war da mit drin in dieser Tanzausbildung. Da habe ich gesagt, dann mache ich doch da parallel die Tanzausbildung. Zu meinem Nachmittag studiere ich, vormittags mache ich das. Also das hat sich gut angefühlt. Und dann habe ich auch noch einen Mann getroffen, der auch noch Schauspieler war, der mich in dem Ganzen natürlich bestärkt hat, das weiterzumachen. Und so kam ich dann dazu, dass ich eben mein erste Audition machte für dieses Operettenhaus. Und bums, hat das dann auch noch geklappt. Naja, und so ging es dann halt weiter. Und ich habe dann noch ein bisschen noch weiter studiert, 5 Semester Sport. Aber immer wenn ich irgendwie, dann kam die Tournee mit West Side Story, die natürlich nicht in den Semesterferien stattfand, sondern im Semester selber. Aber das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann natürlich das gemacht habe. Und dann bin ich dran kleben geblieben.
Nina, hörst du klassische Musik?
Nein, würde ich jetzt nicht behaupten. Ich glaube, würde ich jetzt lügen.
Du bist ja so die Hardrock-Nietze, ne?
Hardrock-Nietze ist
klar.
Auch schön.
Nee, ich wollte sagen, eher so die Pop-Mieze, oder?
Nee, eher so die Hip-Hop-Mieze.
Echt? Hey, oh, yo. Klasse, dann wird sich in Hamburg auch
voll krass, Digga.
Ja, ich wollte noch mal eine Sache da hinterher haken, Tanja, die fand ich sehr, sehr süß. Und zwar, es gibt ja manchmal so Menschen, die haben lieber Katzen zu Hause, andere brauchen Aquarien und so eine Nähe-Distanz-Nummer, die einfach nur so eine visuelle Verbindung gibt. Und du hast von dir selber gesagt, du seist ein Hundemensch.
Ja. Also ja. Bin ich auch erst spät drauf gekommen sozusagen. Ich habe als Kind tatsächlich auch eine Katze gehabt und mag die auch. Aber dann eben der Schauspielkollege, mit dem ich da zusammen war, der hatte halt einen Hund. Und da bin ich das erste Mal eben auf den Hund gekommen. Auch einen großen Schäferhund. Und ich liebe große Hunde. Und als der nicht mehr war, haben wir uns dann eine Doggen-Mastino-Mischung, ein Mädchen aus dem Tierheim Süderstraße geholt in Hamburg und das war ein riesen Vieh und die lag hinten, als wir sie abgeholt haben, auf der Rückbank halt und damit war das Auto voll und die war aber so sensibel und so süß und also wenn andere Hunde sich gestritten haben, ist sie da einfach mal so dazwischen gegangen und man konnte auf der rumknuddeln und alles machen und so, sobald die keine Lust mehr hatte, auch mit Kindern, dann ist sie einfach aufgestanden und ist gegangen. Die hat nie geschnappt, die hat nie irgendwas gemacht, die stand im Eingang vom großen Supermarkt, alle sind an ihr vorbeigelaufen und die hat immer nur gewartet und also es war super.
Und die müssen ja nun auch bewegt werden, ja. Ne? Das ist also egal, ob es schneit, ob es regnet, ob die Sonne brennt, ob es Weihnachten ist oder Silvester oder Neujahr. Man muss ein Tier bewegen. Ne? Und gerade so große Hunde in der Großstadt, wenn man in einer Großstadt lebt, da muss man schon wirklich auch so ein bisschen zeitintensiv mit denen zusammenleben. War das ein Problem für dich jemals?
Nee. Gar nicht. Davon abgesehen, diese großen Molosserhunde, das sind keine Laufhunde. Das ist also jetzt nicht ein Husky, der irgendwie ziehen muss und der wirklich am Tag laufen muss. Ganz und gar nicht. Dazu sind die viel zu schwer. Die sind ja dazu gezüchtet, auch nur am Hofe rumzuliegen sozusagen. Also das ging damals. Wie gesagt, mein Ex-Freund war auch freiberuflich und ich. Und einer hatte immer Zeit und konnte sich kümmern. Das geht natürlich nicht, wenn du so ein 8 to 5 irgendwie Job hast, wo du morgens um 8 im Büro sitzen musst und dann abends erst wiederkommst.
Ja, klar.
Ne? Also das und dann den Hund irgendwo in eine Pension jeden Tag oder in den Hundekindergarten, das würde mir halt nicht so einfallen. Muss ja auch jeder selber wissen und dadurch, dass...
Ja, aber dann würde ich mich eher dazu entscheiden, keinen Hund zu haben.
Ja,
weil
eben.
Wenn man ein Rudel gründet, in Anführungszeichen, und man ist das Alpha-Tier für diese und muss hat dann auch eine gewisse Rolle und eine gewisse Verantwortung, dann sollte man die auch wahrnehmen, finde ich, und das Tier nicht abgeben. Also wenn man einen Beruf hat, der nicht kompatibel ist, dann sollte man von seinem subjektiven Wunsch, einen Hund haben zu wollen, erstmal abrücken, bis man es geschafft hat, so viel Zeit in investieren zu können, wie so ein Tier eigentlich braucht.
Absolut.
Ja, es ist absolut in dem Moment, wo du ein Tier, gerade einen Hund auch, in dein familiäres Umfeld reinbringst, es wird sofort auch ein Mitglied der Familie.
Ja.
Also das ist ja nicht mehr wegzudenken, unabhängig davon, dass du natürlich den ganzen Tag eigentlich mit dem Tier zusammen, ich habe nämlich auch einen Hund, mittlerweile allerdings lebt er schon bei meinen Eltern, weil er mittlerweile jetzt knapp 13 ist und auch keine Treppen mehr steigen kann, ist ein brauner Labrador-Mischling namens Nougat.
Ach, süß.
Und mittlerweile ein weißer Nougat, aber es ist halt einfach toll, also es ist wundervoll, so ein Lebewesen um sich zu haben. Die Hundemenschen verstehen uns, die Menschen, die weniger was mit Hunden zu tun haben, werden es weniger verstehen. Es ist auch mal bezeichnend, ich weiß nicht, ob es dir auch kurz so geht, erstmal, wenn du Menschen auf der Straße begegnest, die einem entgegenkommen, wenn du mit einem Hund gehst, du siehst sofort, ist es ein Hundemensch oder nicht. Na? Und das Zweite ist, wenn zwei Hundemenschen sich begegnen, man weiß immer den Namen des Hundes, aber niemals den Namen des Besitzers.
Auch das, ja. Ja. Das ist schon süß, also ist schon Klasse. Schön, aber ich habe auch in den letzten Jahren einfach zu viel Theater in anderen Städten, also ich hatte auch mal danach noch einen Hund, da habe ich sie dann auch mitgenommen, die ist auch mal auf die Bühne gerannt, weil, also das war auch sehr lustig, in der Pause dann, aber ich bin einfach zu viel auf Tournee und mein Mann und ich, wir reisen sehr, sehr gerne. Und auch dann müssten wir den Hund wieder weggeben und das ist einfach nicht machbar. Das
kann ich verstehen.
Da wird man keinem Lebewesen gerecht.
Egal, und es gibt aber auch Kollegen, ich meine, die fragen ja auch noch nicht mal. Mittlerweile habe ich, die Hundeallergie ist, seitdem ich keinen Hund mehr habe, wieder etwas schlimmer geworden. Und insofern, wenn ich dann mit Kollegen in einem kleinen Auto oder in einem Transporter meinetwegen auch sitze. Und von drei Kollegen haben zwei auch noch Hunde mit dabei, die da rumfliegen, ohne dass man mal vorher gefragt wird, ist das okay, wenn wir auf Tournee unsere Hunde hier mitnehmen? Dann finde ich das also auch schon ziemlich egoistisch, um es mal kurz auszudrücken. Also ja, ich meine, wenn ich dann so einen Hund habe, klar muss man sich da auch kümmern, aber einfach dann vorauszusetzen, dass alle anderen damit einverstanden sind, wenn diese ganz kleinen, auch genannt Hunde, aber ich also kann den ganz kleinen ja, nicht so was abgewinnen und die wuseln überall rum und naja, sind meistens auch nicht, gerade die Kleinen sind dann eben nicht erzogen, ne? Und das ist dann machen die überall hin und so weiter. Das geht einfach alles nicht, ne? Und das.
Ja, und diese Verpauschalisierung, die stattfindet, das finde ich ja auch in unserer Gesellschaft allgemein so stark. Also wenn du irgendwo auf dem Gehweg bist und du siehst einen Hundehaufen, dann wird grundsätzlich verpauschalisiert, alle Hundebesitzer sind Kacke. Ja, weil alle kacken dahin. So, und dann begegnet man halt immer den Menschen, die sich aufregen und sagen so, ja, da kannst du noch so viel sagen, der Meiner macht sowieso nur ins Gebüsch, aber das wird den,
ja, oder man hat einfach Beutel dabei und kann sich von, weil man es immer macht, kann man sich trotzdem anhören, immer trete ich in Hundescheiße, ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, man weiß
auch. Nein, aber Verpauschalisierungen sind in unserer Gesellschaft leider Gottes, so muss man es sagen, es ist ein ganz großes Thema.
Ja.
Na, es wird sehr schnell sehr vieles über einen Kamm geschert. Und das merkst du anhand auch eines Hundebesitzers ziemlich schnell, tatsächlich. Tom, ganz kurz, Tom, ich muss mal ganz kurz was holen. Ich habe nämlich was vergessen hier aufzubauen. Ich bin gleich wieder da.
Ja, dann mach mal. Bis gleich. Ja. Tanja, ich habe auch gelesen, dass du am Holstenwall gespielt hast, am Theater bei Helga Feddersen. Über die habe ich kürzlich mal eine Dokumentation auf Arte gesehen. Yeah. Das fand ich richtig spannend. Also da sind mir Sachen bewusst geworden, die ich über Helga Feddersen noch gar nicht wusste. Ich kenne die ja nur aus ihrer Endzeit. Ich bin ja 1969 geboren und habe so in den 70er Jahren die Plattenküche mit Frank Zander und ihr mitbekommen und diese Sketche und die Wanne ist voll und so weiter. Ich fand die immer schon ganz besonders sympathisch, diese Frau. Mhm. Und mich würde mal interessieren, was du so dort für Erlebnisse mit ihr hattest.
Ja, leider gar keine. Also da war sie schon gar nicht mehr da. Da war das Theater, gehörte schon nur noch ihrem Mann, ne? Olli Meier, mit dem war sie ja zusammen. Und sie gab es aber da schon nicht mehr. Das war 89, 86.
Ach so.
Du bist in Ordnung, Charlie Brown haben wir da gespielt. Ein wunderbar süßes Theater. Es geht mir heute noch das Herz auf, wenn ich da am Holstenwall vorbeifahre und weiß, da ist zwar noch dieses Hotel drin, aber unten gar nichts mehr, weil das war wirklich eine ganz tolle Atmosphäre da auch in dem Theater.
Ach so, du hast aber sie gar nicht persönlich
kennengelernt. Ich habe sie persönlich nicht kennengelernt.
Ja, wie das so ist, also ich würde mal sagen, wenn man sich anguckt, Helga Feddersen war ja der Inbegriff in den ausgehenden 70er Jahren, Anfang 80er Jahren für Comedy. Und ein paar Jahrzehnte später warst du das. Du warst ein Aushängeschild für Comedy, wenn man so will, mit Samstagnacht. Das war eines der erfolgreichsten Comedy-Programme, die der Sender RTL jemals rausgebracht hat.
Das stimmt.
Und wie siehst du das? Also wie hat sich Comedy für dich entwickelt im Vergleich zu damals? Und was hat sich so gewandelt?
Also ich bin eigentlich auch dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich bin jetzt also wahrlich nicht der Comedy-Experte. Ich kann es ja nur so aus meiner Sicht, ich bin dazu gekommen, tja, also ich habe da tatsächlich am Holzenwall gespielt, nämlich Du bist in Ordnung, Charlie Brown. Und ich hatte mich beworben als Lucy und bin dann aber Peppermint Patty geworden.
Ah, die mit der Staubwolke.
Mit der großen Brille und die eigentlich, die so ein bisschen verstrahlt ist. Und das war eigentlich auch meine erste komische Rolle irgendwo. Ich weiß noch, dass die anderen, meine Kollegen, hatten ein sehr schwieriges Quartett zu singen. Und ich bin schon am Anfang dieses Gesanges vermeintlich auf der Leiter eingeschlafen. Und im Grunde genommen, was die da gesungen haben, war völlig uninteressant. Was ich da auf dieser Leiter wohl fabriziert habe, damit kann man ja leider seinen Kollegen auch die ganze Szene kaputt machen, wenn einer im Hintergrund irgendwo rumwühlt und da halb runterfliegt und so weiter.
Ja.
Jedenfalls, das war eigentlich die Geburtsstunde, dass man mir gesagt hat, Mensch, du hast ein komisches Talent, du solltest das mal irgendwie ausbauen. Da habe ich noch gedacht, na, wie soll ich denn das ausbauen? Also, ich weiß ja selber noch nicht mal, was ich da mache. So ungefähr, ja. Und insofern ja, war es dann irgendwie, ja, schlussendlich auch wieder ein Zufall, dass ich bei einem Regisseur spielte im St. Pauli Theater, Schneewittchen und die Sieben Zwerge. Ich war nicht Schneewittchen, wie man sich denken kann. ja.
Aber du warst auch kein Zwerg, oder?
Ich war ein Zwerg, natürlich. Ich war ein Zwerg. Oh. Ich war der Elvis-Zwerg, der immer Kopfhörer auf hatte, so wie Nina im Moment, und da rumgetanzt, auch eine moderne Inszenierung, und rumgetanzt hast. Und der Regisseur war halt ein Freund heißt Gerrit Schieske und ist ein Freund von Hugo Egon Balder. Und ja, und dann gab es eben dieses Casting und die Leute haben sich zusammengesetzt, also Gerrit Schieske, Hugo Egon Balder und
also das Casting für Samstagnacht.
Jackie Drexler, das Casting für Samstagnacht. Und dann haben die sich überlegt, wen kennen wir denn, wer ist denn mal lustig? Ja, und dann hat Gerrit Schieske gesagt, also ich habe da so einen lustigen Zwerg in meiner Inszenierung gehabt, die sollten wir mal einladen. Ja, und schwuppdiwuppdi, so kann es gehen. Also ich meine, man soll deswegen eben auch in Weihnachts... Märchen oder so, mal eine kleine Rolle zu übernehmen, ist nicht verkehrt. Ne? Aber
es schadet nie, einen Zwerg zu spielen.
Genau, das ist richtig. Aber wie sich das jetzt entwickelt hat, also heutzutage, ich bin nun auch kein Stand-up-Komiker, also weit davon entfernt, sonst hätte ich schon längst mein eigenes Programm. Und ja, von daher, manches ist mir sehr unter die Gürtellinie und sehr immer auf Kosten anderer, was da heute abläuft. Und ich fand es eben früher auch bei Samstagnacht schön, dass wir lange geprobt haben an den Dingern, dass wir lang uns die Pointe nochmal 2, 3 andere Pointen ausgedacht haben und dann die Autoren gesagt haben oder letztendlich Hugo Egon Balder, der ein super Gespür hat, gesagt hat, nee, die Pointe ist doch am allerbesten und so machen wir es. Und dass wir uns dafür die Zeit genommen haben, weil ich glaube, dass dass diese Unterschiede, die sind einfach fürs Publikum auch sichtbar und fühlbar.
Also Comedy als Kunst und nicht so sehr als raushauen, raushauen, Quantität, also fabrikartig. Genau. Und das finde ich ist ganz, ganz schön.
Ganz genau, weil das ist, das merkt man, finde ich, dann auch sehr wohl. Also wie du schon sagst, ne, das kommt rüber, das überträgt sich einfach, wenn man sieht, dass etwas wirklich ausgereift wird. Und das, was du auch sagst, dass die Dinge dann einfach oftmals unter die Gürtellinie gehen, ist ja auch wirklich Konzept bei vielen Comedians. Ne? Also jeder zweite Satz muss ja im Grunde genommen unter der Gürtellinie sein, damit man gleich den Schenkelklopfer hat, sozusagen. Und das finde ich auch wirklich sehr schade. Mhm. Also weil Humor ist natürlich klar, Humor ist, wenn man lacht, aber ich finde schon eine Form von wirklich schönen Humor, gepflegten Humor, der auch natürlich, ich sag mal, sehr abstrus zwar sein kann, muss nicht bedeuten, dass man immer unter die Gürtellinie geht.
Nee, überhaupt nicht.
Eine Frage, hast du die Reminiszenz an dich am Anfang, hast du die wahrgenommen?
Ja, aber ich kann dir nicht mehr alle, es war so viel, dass ich...
Also unser Intro sozusagen, da wollte ich auch nochmal ganz kurz zurückkommen. Das, was wir am Anfang als unsere Klosterbrüder gesprochen haben.
Natürlich, natürlich, das waren doch die Nonnen.
Ja, genau, die Nonnen. Ja.
Also für alle, die jetzt nochmal zuhören und sich denken, was haben die eigentlich am Anfang da gemacht? Es ist eine Reminiszenz an Tanja Schumann und das ist etwas, was du mit...
Mit Esther Schweins?
Esther Schweins, mit Esther Schweins, genau. Esther Schweins zusammen gemacht habt, nämlich zwei Nonnen, zwei Nonnen
ich
zu spielen.
Ich krieg's jetzt leider nicht mehr zusammen, also sonst hätte ich mich darauf vorbereitet, wenn ich das gewusst hätte. Wir sind die Nonnen, wir hatten ja so ganz komische Namen, Agatha oder vom Orden der...
Von San Grimm oder irgendwie so.
Also das war
aber man kann es bei YouTube, ist bestimmt, das noch zu finden. Ja. Mhm.
Richtig.
Und wir haben uns das ein paar Mal angehört, wir haben uns kaputt gelacht. Also
ja, doch, es ist einiges funktioniert auf jeden Fall heutzutage auch noch. Ganz bestimmt auch.
Also mit Sicherheit. Viele Sachen macht man heute natürlich anders und da ist man, wie du schon sagst, heute brachialer und schamloser.
Ja.
Was nicht immer besser ist. Aber es gibt natürlich auch heute noch wunderbare Meister des Fasskomödianten, Comedians, die richtig Niveau haben. Allerdings sind das wenige, finde ich.
Eben. Also ich.
Ja, also die können zwar auch raushauen, aber die machen das nur über eine gewisse Zeitspanne und dann kommt irgendwie ein neues Format und somit wird dann gleich der ganze Künstler auch irgendwann mal mit entsorgt. Es sei denn, er hat so viel Power, dass er sich währenddessen noch neu erfindet. Mhm. Ne?
Apropos, was eigentlich auch unter Comedy fallen könnte, und das finde ich eigentlich auch ziemlich krass, Bayerischer Filmpreis, ja, Bambi.
Fernsehpreis.
Rommi.
Bayerischer Fernsehpreis.
Fernsehpreis, ja. Genauso groß.
Das stimmt.
Und dann die Goldene Rommi. Ja, für mich als Österreicher sowieso schon gleich so. Ah, ja, so. und dann kriegt man das Ding nicht, sondern wenn man es haben will, muss man dafür auch noch bezahlen.
Was?
Erzähl. Also in Österreich war es tatsächlich so. Ich bin mir jetzt nicht 100%, es gab wohl eine Statue und die ist dann an den Produzenten natürlich gegangen. Ich glaube schon, dass es eine natürlich gegeben hat, aber für uns andere Darsteller oder so wie eben der Bambi, es hat jeder von uns einen Bambi, den habe ich hier nebenan stehen, logischerweise, wie auch den Fernsehpreis, den bayerischen. Und und dann hätten wir uns eben so ein Teil kaufen sollen oder bestellen können.
Und was kostet das Ding?
Damals war das 1200 Mark.
Ach.
Und ich, Idiote, habe es natürlich nicht gekauft. Und darüber ärgere ich mich heute natürlich bis in den Bauch hinein, aber so ist das eben.
Tanja, ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das schon ein bisschen unverschämt. Also entweder gewinnt man einen Preis und hat man ihn auch zu bekommen oder die lassen es gleich bleiben und fertig aus.
Ja.
Also wenn das ein Kostenpunkt ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, das kriegt man hin. Es muss nicht aus Platin oder Gold oder mit Edelstein versehen sein. Der Deutsche Comedy-Preis ist auch vom Materialwert überschaubar, denke ich mal.
Aber weißt du, was wir machen? Weißt du, was wir machen, Tom? Tom, was wir machen?
Ja.
Wir schenken Tanja heute sozusagen die Flasche, ja, die heute sozusagen am Ende am ehesten sozusagen uns allen zusagt. Und das ist für Tanja im Grunde genommen eigentlich dann die Goldene Rommi. Den kannst du dir dann nämlich schön so hinstellen. Und dann ist
genau.
Das eigentlich vom der Ersatz, Österreicher. Oder?
Das machen wir.
Das machen wir.
Und weißt du was? Dieser Staubfänger, der hat auch noch einen Inhalt, der schmeckt. Also das hätten wir für 1200 Euro dir mit der Rommi nicht bieten können. Das machen wir, Dietmar. Also wir schicken dir dann die Flasche zu.
Schön. Apropos Flasche, wollen wir gleich einfach die zweite jetzt mal langsam angehen.
Oh, oder ich komm mal rüber und bring die mal.
Ach so, ich muss hier auch.
Sagen wir mal die zweite Flasche. Ja. Das ist jetzt die von Tanja, ne?
Ja, ich hol die mal schnell.
Ich hol.
Genau. Mhm.
Super. Genau, jetzt die zweite Flasche öffnen. Auch hier wieder immer aufpassen, dass man den Korken dann schön weg vom Gesicht hält.
So.
Oh, schon ist sie wieder da. Ach, zack, rum.
Auf einen kurzen
Weg. Als wäre eine Küche gleich nebenan.
So ist es. Ja, wir wohnen nämlich hier in wirklich, also sehr, sehr schön. Wir sind erst vor 2 Jahren in die Wohnung gezogen und da ist sie auch erst sozusagen gemacht worden. Das ist ein ehemaliger Dachstuhl. Das ist also so groß. Mm. Das ist praktisch wie so ein Loft. Man kommt rein, man ist gleich drin. Und es ist alles eins. Es ist Essen, es ist Essen machen, Fernseh gucken, auf der anderen Seite dann ein Stückchen weiter kommt dann das Büro, aber es ist alles eins. So, bis auf Schlafzimmer natürlich. Das ist dann auch noch abgetrennt.
Ja, aber das ist ja schön.
Aber das ist natürlich schon irgendwie, alles groß und hell und mit Balken und mit Schrägen. Das hat natürlich, also ich fühle mich hier sehr wohl. Kann ich nicht anders sagen.
Und das ist das Wichtigste. Ich finde immer, man muss ein Zuhause haben, wo man weiß, man macht die Tür zu und man ist daheim.
Ja, und insbesondere im letzten Jahr.
Ich muss schon sagen, ich bin platt.
Richtig.
Ich bin platt und zwar, wir haben ja einen Wein, einen Schaumwein ins Glas bekommen und es ist schon wieder ein Rosé.
Jawohl.
Schon wieder ein Rosé.
Schön. Und auch der hat wieder
der
eine
ist sogar noch dunkler. Der geht schon wirklich ganz tief ins Kupferfarbene fast hinein und hat noch feinere Perlenschnüre, die als Perlage nach oben steigen. Also ich muss schon sagen, ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig.
Und wenn das der Sektguru hier sagt von uns.
Oh Gott. Ja?
Ach so, Tom ist der Sektguru.
Ach, ich.
Ja, Tom ist wirklich der Sektguru.
So doch. Nein.
Das ist so like,
ich trinke halt doch gerne, Tanja.
Ja, wunderbar. Also ich meine.
Und ich trinke vor allen Dingen gerne gute Sachen. Und ich glaube, da haben wir auch was ganz Feines im Glas, weil ich rieche schon einen ganz ausgewogenen, oh ja, ausbalancierten Fruchtduft, der so ein bisschen in die Himbeeren reingeht und in die Erdbeeren und nicht so wie der andere einen Hefegeruch hat, sondern eine leichte Mineralität hat. Also so, ich riech da so ein bisschen sowas wie nasser Kalk und zwar ganz zart und das finde ich wunderschön. Also eine schöne Balance zwischen Frucht und so einem Antagonisten, der da so ein bisschen gegensteuert. Toll. Mensch,
der Tom, der kann das aber auch, ne? Der kann das.
Ich sag's, der schlabbert so oft an solchen Getränken, das ist Wahnsinn.
Aber das bringt ja richtig Spaß, das mal so auch zu verkosten, das Ganze, und von einem Kenner das Ganze nochmal.
Was heißt Kenner? Dann, ich sauf gerne und ich bin eine Labertasche, mehr hab ich auch nicht drauf. Also, so, was sagt denn unsere Weinprinzessin?
Ich bin leider nicht so ein Kenner und so eine Lava.
Ja, aber wenn du mal die Augen zumachst und riechst dran.
Ja, aber also ich finde auch tatsächlich wieder sehr, sehr fruchtig. Ich versuche noch so ein bisschen den Unterschied zu dem anderen herauszuriechen. Schon ein bisschen ähnlich, finde ich. Aber ich habe die Hoffnung, dass es nicht so herb ist wie der davor, so vom Geruch her.
Mhm. Also ich finde, es tut sich, wenn ich jetzt, je mehr ich noch die Nase hier so reinstecke, es ist wieder so ein wundervoller Obstgarten, der sich da jetzt auftut. Es hat eine unheimlich wahnsinnige große Frucht. Es hat so ein bisschen was auch von Mango. Es hat so einen Mix aus Mango, Erdbeer, Pflaume, könnte ich schon fast sagen. Dann dieses leicht Herbe, was man da so riecht, kann, vermute ich jetzt, einfach auch durch die Hefe sein. Vielleicht auch nicht. Ich laber auch so gerne.
Warum denn auch nicht? Aber das ist eine Vermutung und wir werden sehen.
Aber dieser Geruch ist sehr, sehr angenehm.
Aber dieses Bild von
Kalk,
finde ich eben, das ist, finde ich, ist ein gutes Bild. Im Gegensatz zu diesem Hefecharakter mit diesem Toast, was wir eben hatten, ist das hier schon, wenn man, ist das schon anders.
Ja. Dann würde ich mal sagen, Dietmar, hau mal deinen Trinkspruch raus, ich hab Durst.
What?
Nee, Tanja.
Entschuldigung, Tanja.
Ja, also ich, eigentlich wollte ich, also der kurze kommt gleich, aber ich sage dann in Anlehnung, wenn es etwas gibt, die schönsten Momente im Leben sind die, in denen das Herz aus Freude und nicht aus Gewohnheit schlägt. In diesem Sinne, Scolli Molli.
Tanja, du bist die Wucht. Und so schön ziehst du nicht wie dein Trinkspruch, riecht auch dieser Schaumbahn. Und jetzt bin ich mal auf den Geschmack gespannt. Eieieiei. Das wäre überraschend.
So gerade, finde ich.
Ja, und trotzdem ein ganz anderer Schaumwein als den wir gerade hatten.
Genau. Ganz anders. Und auch diese, also der Geruch, den man am Anfang so in der Nase hat, ne? Der ist dann aber sehr ausgewogen auf der Zunge. Also er ist dann, da knallt dann nicht plötzlich eine Frucht rein, sondern das ist sehr abgerundet. Ein sehr schönes Zusammenspiel.
Und der Anlass für so einen leckeren Schaumwein, da muss ich schon sagen, da fällt mir sofort ein, da würde ich gerne einen Obstkuchen im Sommer auf der Terrasse zu genießen. Irgendwas mit Biskuit oder mit Beeren drauf, eine Blaubeertorte mit Quark oder irgendwie sowas Schönes, weil ich finde, diese Kompaktheit und diese Fruchtigkeit, die hier dominierend ist, im Gegensatz zu dem, den wir vorhin haben, wo die Säure so ein bisschen wach gemacht hat, das ist hier viel, viel, viel runder von der Frucht her. Der ist gefälliger und den könnte ich mir entweder zu einer österreichischen Mehlspeise vorstellen, Dietmar, oder durchaus auch zu Antipasti, aber er ist mir fast zu zart, um da mit Gewürzen oder so ranzugehen. Vielleicht noch mildere asiatische Gerichte, japanische Gerichte, da könnte ich mir noch vorstellen, da ist der wunderbar aufgehoben. Oder einfach zum So-Trinken. Ich finde den toll.
Ja.
Tanja, ich finde den einfach so einfach zum So-Trinken
vor allem auch, ja.
Ach, schön. Ja. Das freut mich. Ja. Ja, deswegen.
Nina, was sagst du?
Also, ja, ich muss dem zustimmen. Ich finde auch, also der ist nicht dieses im Nachgang, dieses, was noch so nachklingt, irgendwie wie bei dem ersten. Also viel leichter und auch eher, was ich jetzt so trinken würde. Also von daher, ja, sowas.
Aber ist dennoch kein süßer Wein, oder, Nina?
Ja, leichter. Nee, tatsächlich.
Weil du sagtest,
nicht.
Du bist eine Süße und aber ich finde, süß ist er nicht, aber fruchtig ist er.
Ja. Er ist definitiv fruchtig, aber er hat nicht dieses wie beim ersten, dieses, was so extrem nachklingt, was so ein bisschen das andere so überlappt, sondern es ist so wie, ich glaube, dieses Gerade, was Tanja meinte, das trifft.
Findest du ihn süffig?
Ja.
Also könntest du da auch dir vorstellen, ach, wenn ich nicht aufpasse, trinke ich die ganze Flasche. Geht's dir so mit dem?
Ja, also, tatsächlich, ne? Ein bisschen, ja. Also bei dem ersten.
Der wird auch immer irgendwie der
Suchtcharakter,
so ein bisschen.
Bei dem ersten hätte ich eher Probleme, die komplette Flasche, aber dem, das geht das so geht. Leichter
Wir
weg,
werden das überprüfen jetzt die ganze Zeit. Wir werden das beobachten. Ja.
Alles klar.
Also wirklich ein sehr ausgewogener, ganz toller Schaumwein. Ich finde, ich sehe mich da in so einem in so einem Schaukelstuhl auf einer Veranda sitzend zu einem wundervollen. Schönen Sonnenuntergang und habe tatsächlich einen schönen Strudel.
Ein Strudel.
Ein Strudel, ja. Und weil ich wirklich auch finde, also dadurch, dass er auch so eine gewisse Zartheit hat, es ist so ein bisschen so eine Art von einem wundervollen, adligen Prinzesschen, so ein bisschen auch, was er hat. Und trotzdem aber auch eine Geradlinigkeit und mit beiden Beinen auf dem Boden stehend. Ja, ein sehr, 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 sehr schöner Schwung.
Ja. Ja, dann stellt sich jetzt nur noch die Frage, Deutschland oder Frankreich?
Richtig.
Was sagst du, Dietmar?
Ah, also ich, das ist so fies, gerade ich, also ja wurscht, ich kann ja einfach daher palavern, ist ja eh wurscht. Also ich würde sagen, es ist ein Franzose, ja, es ist ein Franzose. Es ist natürlich eine Cuvée, wahrscheinlich auch Pinot Noir mit enthalten. Und es ist mit Sicherheit ein ungefähr aus dem Jahre 2000, ja, es fühlt sich noch frisch an, 2018.
2018. Was hast du, Nina?
Also ich als Nichtkennerin, muss ich immer wieder versuchen, hier so durchzuschlängeln. Aber ich würde auch wieder mal auf den Franzosen gehen. Und beim Jahr, ich bleibe bei meinem 2018er, vielleicht habe ich ja diesmal Glück.
Gut, also ich muss sagen, ich bin, was die Traube anbetrifft, bin ich ganz bei dir, Dietmar. Ich glaube auch, dass das eine Pinot-Traube ist. Allerdings würde ich jetzt mal sagen, dass das bei dem Wein, dass wir da einen Deutschen haben. Wobei, man muss ja echt ein bisschen gucken. Ne? Im 19. Jahrhundert, wenn du dir anguckst, es gibt so viele Champagnerhäuser in der Champagne, die haben tatsächlich deutsche Namen. Wie zum Beispiel Deutz oder wie sie alle heißen, Müller oder Mumm gibt's auch. Da gibt's auch einen deutschen Sekt von. Die Vorfahren waren eben die gleichen. Das waren deutsche Winzer, die in Frankreich eigentlich lernen wollten, wie man gute Weine macht und dort geblieben sind. Ein Teil der Familie ist dort geblieben, der andere Teil hat in Deutschland weitergemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier einen deutschen Schaumwein haben, Pinot-basiert. Und ich sag mal, der ist ein bisschen älter, weil der ist so fein gemacht, den kann man nicht schnell produzieren. Ich glaube, dass wir da auch so 2016 so die Ecke sind. Ich finde den großartig. Was sagst du, Tanja?
Also dürfen wir ich auspacken? Würde mal sagen, auspacken. Ich hatte euch noch versucht, mit der Aussage etwas hinzuschieben. Mit meiner Aussage der Gradlinigkeit.
Aha.
Aber
du meintest, dass der aus Deutschland kommt? Bitte, bitte, bitte. Wobei, gerade die nicht sind eben auch die Deutschen, die in Frankreich Weine produzieren. Dass man oftmals
also ich
überrascht.
Da ja mal kurz reingeschaut und muss sagen,
Mengerkrug. Ein Mengerkrug Rosé, das finde ich ja klasse. eine ausgezeichnete Wahl.
Ihr habt es natürlich genau richtig gesehen. Rote Beeren, getrocknete Feige, Brioche-Note, Honig, das ist alles da drin vereinigt.
Ja. Also das ist ein Wein, der kommt aus Wiesbaden, aus der Menger Krugsektkellerei, also in Deutschland hergestellt. Und ja, den Jahrgang kann ich jetzt hier gerade nicht sehen. Dann ist der auch, glaube ich, nicht so relevant. Dann kann es doch sein, dass der dass sie nur das Nötigste gemacht haben mit diesem Schaumwein. Also ich schätze mal, dass der mindestens 90 Tage auf der Hefe lag, also in der Flaschengärung, um sowas hinzukriegen, weil so eine feine, so ein feines Mousseux, einen so schönen Schaum, einen so schönen schöne Perlage, das kriegt man nicht hin, wenn man da unsauber arbeitet. Es gibt Schaumweine, da hauen die Kohlensäure mit Druckluft rein und das merkt man dann auch. Das ist sehr plump und der hat einen wirklich schönen Nachhall. Du merkst auch, dass die Beine lange auf der Zunge bleiben.
Aber
super.
Sehr schön. Ich weiß nicht, wie das total bei euch ist, wenn ihr euch die Korken dazu anschaut, dann seht ihr, also bei mir ist es, dass der Bamberger, der Korken hat sich kaum unten wieder, also aus der Form gelassen. Den kann man fast schon wieder reinstecken. Während der andere, der ist relativ wieder auseinandergegangen unten. Und das, was ich irgendwie weiß oder gelesen habe, ist, je älter der Sekt ist, das kann man eben auch daran sehen, dass der Korken sich unten dann seine Elastizität verliert und insofern wird der jünger sein, weil schwupps geht der Korken wieder auf, während der andere Korken doch bei mir jedenfalls irgendwie.
Das kann aber auch einen anderen Grund haben, Tanja. Wenn zum Beispiel heutzutage, ich kriege immer die Krise, wenn ich im Supermarkt sehe, wie die Schaumweine lagern, die stellen die Flaschen hin.
Ja.
Dann kann es sein, dass der Korken austrocknet und sich zusammenzieht.
Wenn die natürlich nur stehen.
Kann gefährlich sein. Insofern, mich hat es gefreut, dass du vorhin den Begriff Agraff benutzt hast. Das ist nämlich das Drahtkörbchen, was den Korken an der Flasche hält, bei guten Schaumweinen. Bei Perlweinen dürfen die keine Drahtkörbchen nehmen, die dürfen auch keine pilzförmigen Korken nehmen. Die müssen normale Weinkorken oder Kronkorken nehmen und allenfalls mit einem Bändchen drum. Bei guten, hochqualitativen Schaumweinen haben die einen pilzförmigen Korken und wenn der austrocknet, dann zieht er sich zusammen. Und wenn der schön feucht bleibt, dadurch, dass man die Flasche liegend lagert, dann bleibt er auch in Form. Und ich muss sagen, der Korken aus der ersten Flasche, der hat bei mir die gleiche Form wie der von dir. Ist deiner wohl vielleicht bestanden.
Das kann mit Sicherheit auch vermute ich jetzt aus meinem Laienwissen heraus, vielleicht auch damit zusammenhängen, dass nicht jeder Korken natürlich auch gleich ist.
Ja.
Also dass auch da natürlich es Unterschiede gibt. Aber nichtsdestotrotz muss ich einfach auch wirklich sagen, dass ich diesen Schaumwein sehr, sehr gern mag. Und ich auch einfach, und das habe ich ja immer öfter schon mal in manchen Folgen gesagt, ich ja auch ein bisschen säureempfindlich bin, was den Hals angeht. Und das habe ich bei diesem überhaupt nicht. Und das finde ich großartig.
Wirklich. Und jetzt darf ich auch noch mal kurz was sagen. Ich habe es ganz vergessen, das wollte ich eben noch mal kurz loswerden. Auch Krug hat eine Familie, ist ein Familiennamen, der in der Champagne einen Namen hat. Es gibt einen Champagner namens Krug, das ist die gleiche Familie. Und ich finde es immer lustig, wenn du gut essen gehst und du sitzt so am Nachbartisch und dann sitzt da irgendwie so ein Pärchen, die wollen sich's mal gut gehen lassen und feiern ihren Hochzeitstag oder sowas, aber haben nicht so Ahnung von Französisch oder von Champagner oder sowas. Und die sagen dann, ich hätte gerne einen Cru.
Ein Merlot?
Nee, Krug. Es gibt Namen wie Bollinger, sagt man auch nicht in der Champagne, man sagt Bollinger. Das ist auch nicht Taittinger, das ist Tétanger, das schon, aber Krug ist Krug. Und Mumm, der Champagner Mumm, der heißt nicht Mumm, sondern Mümm. Quatsch, nein, der ist auch Mumm. Aber das ist immer sehr unterhaltsam. Es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach dann ein bisschen komisch, wenn die geschehen.
Ich habe gerne ein Cabernet.
Oder einen Merlot. Und jetzt, nachdem wir diesen leckeren Schaumwein von dir, Tanja, getrunken haben, sind wir auch schon bei unserer nächsten Rubrik.
Richtig.
Die da heißt
Dites-moi.
J'aime parler du vin.
Dites-moi.
Du vin rouge.
Dites-moi.
Blanc.
Dites.
Moi.
Und zwar, du wurdest geboren in einem Jahr, das 1900, soll ich sagen?
Aber meinetwegen.
1962, in Lüneburg übrigens.
Ja.
Wurdest du geboren. Lüneburg, eine wunderbare Stadt, in der ich auch schon 3 Jahre gelebt habe. Ich liebe
nicht,
diese Stadt sehr.
Aber ich finde die Stadt trotzdem sehr süß. Aber ich bin da nur zum Geborenwerden hingefahren. Also.
Okay. Weißt du eigentlich in deinem Jahr, welches Lied dort zu dem Zeitpunkt an Nummer 1 lag?
Nein, aber es muss ja irgendwas auch... Also ich weiß, dass damals eben Freddie Quinn sehr erfolgreich war, aber ich sogar erfolgreicher wäre, als bei ABBA. Aber ich weiß es
das,
nicht.
Ja. Das wäre natürlich ein super Zufall, ja, wenn aber, da natürlich Hopschi Hopschi natürlich an dem Tag dich begleitet hätte. Aber nein, es war Nana Mouskouri mit dem Song Ich schau den weißen Wolken nach.
Ach, guck.
Ach, ja, also falls du es noch nicht wusstest, weißt du es jetzt. Auch Mina sang gerne vom heißen Sand. Ich finde es immer toll, wenn man so nachliest, was man da so damals eigentlich, was so Hit-Singles waren.
Ja.
Aber mal was anderes. Du hast ein Buch geschrieben.
Ja.
Und 6 Jahre Taschengeld. Was genau hat dich eigentlich bewogen, eigentlich zu sagen, ich schreibe jetzt wirklich ein Buch? Weil ich weiß auch von mir oder auch von anderen, die sagen so, ich würde so gerne mal vielleicht mal was schreiben, aber ich schaffe es eigentlich nicht. Ne? Mhm. So, aber dann ist doch zu machen. Was hat dich dazu bewogen?
Ich glaube, ich wollte da mit, das war ja dann, als diese ganze Insolvenz vorbei war, dass ich damit auch irgendwie einen Abschluss machen wollte und auch anderen Menschen Mut machen wollte, zu sagen, also das ist ja immer noch ein stigmatisiertes Thema und gerade auch damals habe ich am Anfang, ich konnte ja noch nicht mal Insolvenz laut aussprechen. Mir war das Ganze so peinlich und mir den Fehler die Fehler, die ich gemacht habe, einzugestehen und dann zu sagen, ich bin pleite, also so, das fand ich ganz schlimm und dann habe ich aber gemerkt, das Leben geht auch weiter, auch wenn einem so etwas widerfährt und man da durchgehen muss und dann habe ich gedacht, ja, dann, ich meine, mir ist das passiert, wo jeder denkt, naja, durch Samstagnacht, entschuldige bitte, da ist doch ist das Leben doch durch sozusagen, also da kann doch gar nichts mehr schief gehen und um den Menschen Mut zu machen, dass man deswegen kein schlechter Mensch ist oder dass man deswegen geächtet wird von allem und jedem. Und deswegen habe ich gedacht, okay, machst du's? Und ich wollte es natürlich mit Ghostwritern machen, weil ich mir das auch nicht zugetraut hätte. Aber das hat sich zerschlagen irgendwie. Es wurde aber schon angekündigt oder ich hatte auch schon angekündigt, dass da ein Buch erscheint. Also habe ich gedacht, ja, da ist ja keiner, da muss ich wohl mal selber. Und insofern habe ich dann einfach angefangen. Und wenn man das Buch liest, glaube ich, dann sieht man auch, dass eindeutig, dass es von mir ist, weil es wirklich die gleiche Schreibe hat, wie ich dann auch rede, auch so verzettelt wie jetzt zum Beispiel.
Ach, nö, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also nur ganz kurz zur Erklärung, also für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, ist, du hast, glaube ich, 6 Jahre warst du in Insolvenz.
Ja.
Ja, von 2006. Du hast einfach das ganz große Pech gehabt, dass du Menschen vertraut hast, die dir im Grunde genommen etwas auf die Nase gedrückt haben, nämlich Immobilien vor allem.
Vor allem im Osten, ja.
Vor allem im Osten, ja, damals auch sehr stark immer gerne in Anspruch genommen worden. Die nichts wert waren letztlich im Endeffekt. Im Grunde hast du nur drauf bezahlt.
Ja, also es wäre natürlich nicht so schlimm geworden, wenn Samstagnacht oder irgendwie Großaufträge weitergegangen wären. Aber natürlich als freiberuflicher Schauspieler und dann nicht mehr im Fernsehen tätig, kannst du natürlich dir auch Dinge wie Bauträger pleite gegangen, Mietnomaden etc. pp. Dann auch nicht erlauben. Und deswegen ging das dann als auch Was bin ich? Kam ja noch nach... ja. Samstagnacht, was ich 3 Jahre gemacht habe, davon konnte ich das dann immer noch die Lücken schließen, aber als das dann ausging, ging es sehr schnell dann, ja, bergab natürlich und dann kann man irgendwann nicht mehr.
Ja, ich glaube auch, niemand kann so wirklich, der mit unserem Job so irgendwo in irgendeiner Form in Verbindung steht, glaube ich, es in irgendeiner Form nachvollziehen, was wir, vor allem jetzt auch natürlich auch durch diese Pandemie, was wir für Einbußen haben und was das überhaupt bedeutet, Freiberufler zu sein. Weil wir haben keine also im schlimmsten Falle im Grunde genommen keine festen Verträge, natürlich, weil wir sind Solo-Freiberufler. Das heißt also, wir gucken von Job zu Job. Und das sind meistens noch keine gefestigten Verträge, auf die wir uns dann berufen können. Und jetzt sowieso. Ne? Also Theater haben alle dicht. Wer weiß, wann überhaupt erstmal die aufmachen und so weiter und so fort. Du hast in deinem Buch geschrieben, man weiß zwar vorher alles, trotzdem ist es ein wenig so, als wäre man gerade gegen einen Feuermelder gelaufen und keinen interessiert's. Also man weiß im Grunde genommen schon, irgendwann endet es, wie du es vorhin auch gesagt hast. Aber man ist da, also was meinst du, was hindert einen daran, in dem Moment eigentlich dafür zu sorgen, dass wenn es mal vorbei ist, dass man dann schaut, dass es irgendwie weitergeht?
Ich weiß nicht genau, wie man da... Naja, sicherlich vielleicht mehr Netzwerken oder so. Ich bin leider da echt schlecht. Hätte ich meinen Mann zu der Zeit kennengelernt, dann wäre das mir sehr wahrscheinlich erspart geblieben, weil Stefan nun ein extremer Kommunikator ist und einfach sehr viel und gerne telefoniert und Leute vernetzt. Und wenn man den fragt, hast du da was oder weißt du, wer das macht, der kann dir sofort irgendwie einen sagen. Ich habe damals immer sehr viel mit den Leuten von der Maske, von der Garderobe, den Kameraleuten und so weiter hinterher auch abgehangen oder mich bei denen zu denen gesetzt, weniger als zu Hugo Egon Balder oder zu anderen Leuten von RTL, die mich nach dieser Zeit vielleicht hätten anders irgendwo hingesteckt, gesteckt hätten, wenn wir ein engeres Verhältnis gehabt hätten oder so, Seilschaften bilden. Also davon abgesehen ist aber auch Thoma und Marc Konrad, also der Programmdirektor und der Programmchef, die sind nach Samstagnacht auch gegangen oder gegangen worden und es kam eine neue Truppe und die haben natürlich gesagt, also mit den Leuten wollen wir erstmal nicht, wir machen jetzt erstmal alles wieder neu. So, und da hatte ich dann eben auch niemanden, den ich mal eben anrufen konnte und sagen konnte, ja Leute, ich brauche jetzt mal einen Job. Und das ist natürlich... So.
Verstehe ich. Aber ich muss sagen, es ehrt dich menschlich sehr, dass du dich eigentlich im Grunde genommen mit sehr vielen anderen unterhalten hast. Weil, weißt du, das Ding ist, das ist das, was mir als Kind, glaube ich, so auch mit aufsaugt, wenn man plötzlich auf die Bühne geworfen wird. Du gehst durch alle Ebenen durch. Mhm. Du bist in der Maske gern gesehen als Kind, du bist in der Requisite gern gesehen als Kind und so weiter. Und diese Verbindung aufzubauen und zu sagen, hey, das ist alles wichtig in diesem Bereich. Mhm. Also jede Abteilung ist wichtig, um ein Gesamtes zu erzeugen. Und darum kann ich das nachvollziehen, dass man sich da auch sehr wohl fühlt als Erwachsener.
Ja. Dann, oder? Ja, das ist, ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, aber ich glaube schon, dass es damit auch zusammenhängen wird. Also das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ich bin da nicht so, es ist auch bis heute so geblieben. Also ich... Wenn ich irgendwo andere bin oder auch zu Samstag-Nachtzeiten, wie gesagt, also ich muss da dann nicht irgendwie, haben sie dann dich ja sofort als Star tituliert oder so, also ich muss da keine Extrawurst haben, also, ne? Aber dann fällst du eben auch woanders schneller durchs Rost, das ist einfach so, ne?
Ja, es ist, was glaube ich immer so fürchterlich ist, und auch das ist glaube ich schwer nachzuvollziehen für Außenstehende, wenn man irgendwie mal auch in so eine Schublade gedrängt wird. Mhm. Wo man dann sagt irgendwie so, hey, Moment, Entschuldigung, ich habe eine Ausbildung, ich bin das, das und jenes und ich kann das auch. Aber noch viel schlimmer ist, und das fand ich auch empfinde ich auch unheimlich fürchterlich, dass natürlich dann auch andere Bereiche einen noch dazu zwingen oder drängen, das ist nämlich den Medienbereich.
Ja.
Ne, dass du dann plötzlich in der Zeitung liest, zum Beispiel, ich habe mir das mal rausgeschrieben, die wundervolle Zeitschrift mit vier Buchstaben. Jetzt dreht Tanja S. dem TV den Rücken zu und wird wieder Hüpftante, nur weil du eigentlich im Grunde genommen eigentlich das machst, was du auch gut kannst.
Ja.
Nämlich Personal Trainerin sein oder ne?
Ja, so. Genau, natürlich. Für die Zeit dazwischen und so weiter. Und das habe ich so auch nie gesagt. Und ich weiß noch, dass ich da den auch angerufen habe und gesagt habe, sag mal, was soll das? Das ist Rufmord, das auf Deutsch gesagt, ne? Also es geht dann eben ganz schnell und sicherlich Samstagnacht, das war ein Sechser im Lotto und ich bin auf ewig dankbar und habe das auch gerne gemacht und ich mache auch gerne Comedy, aber Du steckst dann in der Schublade drin. Das ist bei den Deutschen insbesondere ja gern genommen, dass sie immer schnell gerne irgendwo jemanden reinpacken. Und dann,
das sind wir bei der Pauschalisierung.
Ja, ne? und dann kommst du da nicht mehr raus. Und es ist, hat dann auch keiner irgendwie den Mumm oder den Schneid, mal zu sagen, Mensch, die kann doch bestimmt auch mal was anderes. Die kann ich doch auch mal anders besetzen. Und da, das ist natürlich dann schade. Aber ich hoffe, also ich habe Hauptsache, ich werde überhaupt besetzt und das werde ich im Theater sehr, sehr gut mittlerweile und ich mache das auch
sehr. Du machst ja viel, du machst ja viel. Also wenn man auch überlegt, was du alles schon, also unabhängig jetzt von RTL Samstagnacht, was natürlich wirklich auch ein Türöffner war, und das muss man, sehr toll. Aber auf der anderen Seite ist, du spielst Theater, du hast deinen sportlichen Hintergrund, also den du ja nach wie vor immer noch ausüben kannst. Ich rede jetzt nicht vom Golf.
Nein.
Aber, aber du machst noch viele, viele andere Dinge vom Singen und wir kommen noch später dazu, was den Kiez betrifft. Und das ist ja eine Vielfalt und eine Vielseitigkeit, wovon man ja wirklich sagen muss, das können viele andere nicht. Viele sind tatsächlich nur in einer Schublade drin gepackt und man muss manchmal auch sagen, zu Recht. Ja. Das sind dann einfach dann, also das, was man unter anderem unter wahrscheinlich, ich weiß nicht, das Alphabet hört ja bei Z auf, aber dahinter irgendwie noch Promis. Und das ist schon einfach, ich glaube, das sollte man aber auch sagen, das ist super. Das ist doch auch wirklich ein Geschenk, dass man so viele unterschiedliche Sachen machen darf.
Klar.
Wenn du einfach jetzt diese ganze Finanzkrise so mal Revue passieren lässt, und du hast das mit dem Buch ja dann auch für dich vermutlich jetzt auch abgehakt.
Ja.
Oder zumindest sehr gut so. Würdest du sagen, du kannst heute aus den ganzen Erfahrungen besser damit umgehen als früher? Sind deine Sinne mehr geschärft auch?
Mit was genau?
Also Finanzen, also mit Schwierigkeiten oder wenn jemand plötzlich auf dich zukommt und sagt zum Beispiel so, du, ich habe da ein super Angebot.
Ja, also auf jeden Fall, das ist so und es ist leider Gottes dann auch so, ich habe ja auch vielen Leuten Geld geliehen und habe das dann auch nicht mehr wieder gesehen. Auch zu der Zeit, wo ich dann gesagt habe, Leute, jetzt wird es gerade eng bei mir, ich bräuchte das mal wieder zurück, wussten die dann plötzlich nicht mehr, worum es geht oder was überhaupt gewesen ist und oder war nicht mehr da oder also ganz, ganz komisch und da wird man dann natürlich auch leider vorsichtiger und ich bin heute also nicht mehr so schnell da, also ich meine, ich bin jetzt sowieso nicht in der Lage nach diesem letzten Jahr, wo alles weggebrochen ist, aber wäre auch vorher dann sehr viel vorsichtiger mit allen, ja.
Mhm. Weil es ist ja auch wirklich schön, dass man einfach dann irgendwann sagt, so okay, das ist alles passiert. Mhm. Ja, so, aber jetzt sitze ich hier in einer schönen Runde und wir trinken ganz tollen Sekt. Ja, das hat ja auch einen Vorteil. Ich will mit dir jetzt ein Spiel spielen und das ist völlig simpel. Und zwar heißt das im Grunde genommen, es ist auch ein Brettspiel, das gibt es. Das heißt 360 Stories. Das ist ganz einfach. Ich drehe nämlich, ich habe es nämlich, deswegen musste ich es vorhin holen, weil ich es vergessen hatte aufzubauen. Ich drehe hier unten an einem Rad. Und da sind verschiedene Kategorien aufgeschrieben. Und es geht darum, ich nenne dir ein paar Stichworte und du versuchst ein bisschen dich zu erinnern, was für Erinnerungen hochkommen, wenn du diese Stichworte hörst.
Oh.
Oh.
Na, schauen wir mal.
Es ist nicht Wahrheit oder Pflicht, keine Sorge. Ich drehe mal.
Ich drehe auch gleich am Rad.
Spannung steigt.
Ja.
So, wir haben Arbeit, Freunde und Weisheit.
Upsi. Also gearbeitet habe ich halt immer schon halt gerne. Also das ist natürlich, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, das ist natürlich das große Glück, weil viele, also Arbeit ist ja heutzutage immer so mit Schwere und mit mühsam. Also, und wenn man es gerne macht, dann kann es zwar auch anstrengend sein, aber im positiven Sinne. Und ich habe durch die Arbeit sehr viele Menschen kennengelernt natürlich, aber gar nicht mal so viele Freunde. Die Freunde habe ich nicht durch die Arbeit kennengelernt, also richtig, richtig innige Freundschaften. Also sehr viele Kontakte und Bekannte natürlich, aber so richtig Freunde eben nicht. Und die Weisheit, die ich daraus ziehe, Kann ich dir auch so nicht sagen. Nein, ich weiß es nicht. Also es ist halt so, dass Arbeit ist Arbeit und dann gibt es doch noch ein Privatleben und das möchte man dann gerne mit den wirklich guten Freunden und da muss man dann auch nicht mehr allzu viel über Arbeit sprechen vielleicht, ich weiß nicht. Mhm. Also das
ja,
ist...
Nein, ist alles gut, alles wunderbar, wunderbar. Ich drehe nochmal. Du kannst doch zwischendurch gerne ein Sektchen dir gönnen, ne? Also,
stimmt, von dem Wunderbaren.
Oh. Der Zeiger fällt auf Ehrlichkeit, Musik, Opa oder Oma?
Ja, also die Oma geht natürlich immer vor, aber die Opa ist mir in die Wiege gelegt sozusagen. Oder mit der bin ich aufgewachsen, was eben beides sehr enge Vertraute sozusagen von mir sind. Was waren noch die ersten zwei? Warte, was hattest du gesagt? Ich weiß es nicht mehr.
Musik und Ehrlichkeit.
Ja, Musik ist natürlich etwas, was ich auch, was ganz wichtig für mich ist. Ich muss auch den ganzen Tag Musik hören und Musik beeinflusst auch mein ganzes mentales, sensitives System. Also wenn ich schlecht drauf bin, dann mache ich mir einfach gute Musik an oder Musik, die mich motiviert. Und von daher ist das ganz wichtig und leider bin ich ein zu ehrlicher Mensch, muss ich sagen. Ich kann mich gar nicht verstellen. Das merkt man vielleicht auch. Also ich rede das, was wirklich, also was ich glaube und was ich sage und nicht irgendwie, ich bin da manchmal zu ehrlich und müsste so mir kleine Flunkereien vielleicht ausdenken, aber dazu bin ich auch zu blöd. Nein. Ich weiß es nicht. Nein, ich bin sehr ehrlich.
Nein,
und ich
überhaupt
finde,
nicht. Nein, überhaupt.
Ich mag sehr. Also Ehrlichkeit ist auch
etwas, Ehrlichkeit, was ich sehr schätze. Ehrlichkeit ist ein großes Gut, ist ein sehr großes Gut. Und ich glaube, das sollte man in keinster Weise unterm Tisch kehren. Und wenn jemand einfach die Ehrlichkeit auf der Zunge trägt, ist es meistens besser, als wenn man versucht, irgendwie fünf Ecken drumherum zu reden. Ja. Und irgendwann trifft es denjenigen, welchen plötzlich von der anderen Ecke und dann hat man den Salat.
Ja, eben.
So, eben. So. Einmal noch.
Ja.
So, der Zeiger rollt und rollt und rollt und wir sind bei Haus und Garten, Vater, Mutter, Verpflichtung.
Also Haus und Garten. Wir hatten mal ein Haus mit Garten gemietet und da habe ich dann festgestellt, dass Gartenarbeit nicht so das Ding ist. Ich habe auch nicht so unbedingt den grünen Daumen. Also ich schaffe es auch doch, dass mir die ein oder andere Pflanze nicht so gedeiht. Insofern.
Du bist mir sehr sympathisch.
Bin ich jetzt froh, dass wir einen großen Balkon haben, wo ich dann vielleicht auch was draufstellen kann, aber nicht unbedingt muss. Vater und Mutter, sehr wichtig, sind aber, also mein Vater ist sehr früh gestorben und da war ich erst 6 und meine Mutter vor 3 Jahren und das ist natürlich sehr schade dann, aber da hat auch jeder sein Päcklein sozusagen zu tragen. Und das Dritte war ja doch noch, was war denn das?
Das Dritte war eine Verpflichtung.
Verpflichtung, was fällt mir dazu ein? Also, meine Mutter hat mich schon so erzogen, dass ich wirklich, wenn ich sage, ich mache das und das, dann ist das für mich auch sozusagen eine Verpflichtung, das zu tun. Also diese Zuverlässigkeit schätze ich auch sehr, auch bei Menschen eben. Kann natürlich auch ein bisschen sehr auf den Prüfstand gestellt werden manchmal, dass man sich selbst zu sehr unter Druck setzt. Aber also man muss dann einen guten Mittelweg finden. Aber ich glaube, Verpflichtung an sich, sich selbst gegenüber, finde ich sehr wichtig. Ja.
Wunderbar. Damit erlöse ich dich jetzt von den 360 Stories. Aber es war sehr, sehr, sehr schön. War wirklich sehr, sehr schön, Tanja. Ganz kurz noch für alle, die weiterhin zuhören. Tanja Schumann hat auch eine Website und da steht auch eine Menge drauf. Und vor allem auch, was sie so alles noch tut und wo man sie hoffentlich auch bald zukünftig, wenn wir denn auch bald wieder in die gewisse Normalität zurückkehren, sehen können. Ja, das sei mal schnell hier noch angemerkt. Somit übergebe ich jetzt weiter, das war Dietmar, an Tom.
Tanja, das war ja sehr spannend zuzuhören, was du so alles erzählt hast aus deinem Leben, aus Krisen, aus positiven Momenten, aus tragischen Momenten. Du hast natürlich auch im Laufe deiner Karriere Rollen verkörpert, die nicht nur das Kinderfach abstecken oder Comedyfach abstecken, du hast auch bei den Karl-May-Festspielen im Ölprinz mitgespielt.
Stimmt.
Was war das für eine Figur?
Das war eine Trekkingführerin, die ihren Trek durch feindliches Indianergebiet führen musste. Und dazu brauchte ich auf der einen Seite nicht zu reiten, was ich eigentlich schade fand, aber wo ich dann...
Kannst du reiten?
Als Kind bin ich mal auf so einem Gaul und habe da ein paar Stunden genommen. Und dann auf Fuerteventura, als ich da war, habe ich auch schon wieder gesagt, ja, okay, dann reiten wir mal ein bisschen am Strand. Ich kann mich da drauf halten. Ja, gut. Mhm. Und die Pferde wissen ja auch, wo sie hin müssen bei so einem Ding. Aber ich war im Nachhinein sehr froh, dass ich doch auf meiner Kutsche gesessen habe, die natürlich von einem professionellen Kutscher geführt wurde. Und ich nur mit so einer großen Wumme rumlaufen musste und dann, wenn es brenzlig wurde, eben wieder auf diese Kutsche hab springen müssen, weil das doch...
Ja, schon mal mit einer großen Wumme.
Ja, da waren natürlich nur Platzpatronen drin, aber die hatte auch so einen Wackelkontakt am Schaft und ich weiß noch, ich stand einmal da und die hatte rechts einfach so hängend und dann ging das Ding los. Booms! Und ich habe gedacht, ich habe mir den halben Schuh weggeschossen, also... Gottes Willen. Aber gut, also wenn manchmal was da im Sand liegt und du sitzt auf deinem Pferd, ich habe natürlich das Pferdetraining auch mitgemacht, und das Pferd sieht dieses...
Seitdem sagen die dann, Bad Segeberg, pass auf, halt die Klappe, sonst rufen wir die Schumann an und dann
knallt. Kann ich dir sagen. Ne? So. Nee, war eine tolle Zeit, also hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
Ja, du hast mal über dich gesagt, dass du dich als schüchtern empfindest.
Ja.
Das weiß ich nicht. Also mein Eindruck, mit dir zu schnacken, du bist ja offen, du bist sehr fröhlich, sehr ausgeglichen, sehr sympathisch. Ich finde, das hat sich entwickelt. Oder siehst du das anders?
Ja, aber so auf Menschen zugehen, sage ich mal. Also da ist, wie gesagt, wenn ich Stefan nicht hätte, der quatscht ja jeden an, mein Mann. Also der quatscht den auch sofort voll. Also ich weiß gar nicht, wenn ich jemanden nicht kenne, weiß ich gar nicht, was ich zu dem sagen soll, so ungefähr. Also der sagt dann immer, ja, aber du kennst ihn doch von früher, jetzt geh doch mal hin. Dann sage ich, ja, was soll ich denn da sagen? Ja, was sollst du denn da sagen?
Was macht dein Mann denn
ja,
da?
Ja, und dann mein Mann geht hin, ob er den kennt oder nicht, und dann macht er da irgendwie und redet. Und dann kommen die so ganz locker. Ja,
kannst du dir nicht so ein paar Sätze ab? Was sagt der da zum Beispiel?
Weiß ich auch nicht.
Angenommen, der beginnt mit ihm. Wie würdest du deinen Mann zitieren? Was sagt der so als erstes? Na, du altes Junker, lebst du auch noch?
So ungefähr. Der hat immer irgendwie so einen Spruch drauf und dann geht es los und dann geht es ab. Und ich war schon auch, es ist vielleicht besser geworden, aber als Kind weiß ich, ich war auch im Mündlichen, war ich nie gut schriftlich. Habe ich seitenweise, habe ich kein Ende gefunden, aber mündlich war das halt, da war ich doch sehr schüchtern. Und so.
Gehörtest du wirklich zu den Schülerinnen, die immer aufgestanden sind, nach 5 Minuten nach vorne gegangen sind zum Lehrerpult, um sich die nächste Seite zu holen, weil sie die erste Seite schon wieder vollgeschrieben haben?
Sowas gab es bei uns nicht, aber ich hatte auch immer einen richtig dicken, fetten Block mit, sodass mir das gar nicht hätte passieren können.
Ja, in Österreich wird alles rationiert. Also, ne? Das ist ja schlimmer
als der Sozialismus. Nein, das habe ich hier in Deutschland erlebt.
Ja, komm, Dietmar.
Freund Blase, ja?
Wo hast denn du deinen Schulabschluss gemacht?
Das sage ich dir nicht, du hast ein Mikro an der Nase.
Eine LPG zu wilden Sau hat er sein Abi geschossen. Und da wurde das Papier nur abgegeben, wenn man es auch brauchte, egal ob auf dem Klo oder in der Klausur. Ach. So ist das bei Dietmar. Aber zurück zu dir. Du warst auch mal, da habe ich dich gesehen, beim perfekten Promi-Dinner.
Oh Gott.
Oder da die so, was macht's denn da? Alter Fatzke, die holt sich einen Profikoch an Land. Und dann dachte ich, das ist ja ein bisschen Schummelei, ne?
Nee, auch da. Das ist ein Freund meines Mannes gewesen. Und da ich also wirklich... Also Legastheniker, sowohl, wie ihr gesehen habt, bei Computern, als auch, was das Kochen angeht, bin, musste ich mir da erstmal irgendwie was holen, was aber auch nichts gebracht hat. Einmal Legastheniker, immer. Aber nee.
Ist das so?
Ja, das kommt drauf an. Also wenn man sich natürlich für eine Sache sehr interessiert oder die für sich neu entdeckt, dann lernt man und dann wird's auch. Aber wenn man das natürlich nie gebraucht oder ja, also Dinge nicht braucht, dann ist es bei mir eben so, ich kann E-Mails verschicken und auch empfangen und kann auch Anhänge dran und auch Bilder. Und bei Videos, da wird es schon schwierig, weil die sind dann zu lang und dann weiß ich gar nicht, wie ich die kürzen kann und dann habe ich schon den ersten Salat. Und mein Mann und ich, sie sind keine großen Kochkünstler, mich macht das Ganze auch sehr panisch, wenn ich davor stehe und das fängt an zu brutzeln, dann denke ich schon um Gottes Willen und also das, ja, und deswegen...
Hast du ein Leibgericht?
Ja, Scampis in Knoblauchöl.
Kannst du das kochen?
Das kann ich auch kochen. Das können wir kochen. Wir können auch ein Gericht im Wok kochen. Ganz super. Ansonsten grillen. Sind wir erst eher die Griller?
Ich meine, Wokgerichte, warum nicht? Das ist sehr vitaminreich, weil dadurch, dass man das nur so kurz garnt, bleiben alle Nährstoffe erhalten. Also ich könnte das auch eine ganze Bade durchhalten. Ja. Und
also kann man nicht viel falsch machen ansonsten.
Also heißt das jetzt, ihr grillt jede Woche?
Naja, wenn es das Wetter zulässt, grillen wir auch im Winter. Ja, also das ist ein Gasgrill, der ist ja schnell heiß und dann, also es müsste auch nicht immer nur Fleisch sein, aber ja, oder dann gibt es mal ein Rührei oder dann bleibt mal die...
Auf dem Grill?
Nein, natürlich nicht.
Nein. Super, ey, und du sagst, du kannst nicht kochen, das habe ich auch noch nicht hingekriegt. Nein. Tanja, Liebe geht ja durch den Magen, ne? Und der Stefan, den du ja so ein paar Mal jetzt schon erwähnt hast, der ist ja die große Liebe deines Lebens geworden. Und ihr habt einen ganz besonderen Ort gefunden oder gewählt, wo ihr geheiratet habt. Das war nämlich auf dem Hamburger Schlager-Move. Und da habt ihr geheiratet. Wo da genau?
Wir bekamen tatsächlich einen Hochzeitstruck. Also die Geschichte war die, wir waren verlobt und wir waren öfter schon eingeladen, auf diesen Schlager-Move auf einem Truck dabei zu sein. Von Guido Dürkop, der hat die Nummer, weiß ich nicht, egal, relativ weit vorne. Und Guido, auch ein guter Bekannter von uns, und dann hat der mich im Februar, weiß ich noch, gefragt, sag mal, wollt ihr nicht irgendwann mal heiraten? Und dann habe ich gesagt, naja, schon, aber wir wissen ja auch nicht wo und ob jetzt im Schnee oder unter Wasser oder, also sage ich jetzt mal, ja. So, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und dann sagt er, habt ihr nicht Lust?
Unter Wasser sagt er wenigstens nicht nein.
So, und dann, wie gesagt, einmal im Jahr Schlager-Move ist wichtig oder eben Schlager auf der Hütte im Schnee. Aber sonst bin ich jetzt keiner, der jetzt den ganzen Tag Schlager hört. Naja, egal. Jedenfalls habe ich dann gesagt, dann sagte er, ja, wollt ihr nicht auf dem Schlager-Move dieses Jahr heiraten? Ich sage, naja, das ist ja auch meine Idee. Wann ist der denn? Ja, am 7.7.2007. Ich sage, jetzt Ende Februar, willst du noch einen Termin in Hamburg-Mitte bekommen für eine Eheschließung? Das glaubst du doch wohl selber nicht. Ja, was ist denn, wenn ich es schaffe? Ich sag, ich in meiner Sektlaune habe dann natürlich gesagt, ja, dann mach mal. Also wenn du da für den 7.7.2007, ist ja ein lustiges Datum, wenn du da noch irgendwie was kriegst, dann heiraten wir auf dem Schlager-Move. Ja, das war dann auch so. Ja, und dann hat der, also
und ihr habt einen Standesbeamten auf dem Wagen gehabt, der dann...
Ein Schauspielkollege von mir, Luka Maric, hatte am Fischmarkt ein Lokal. Da haben wir tatsächlich einen Standesbeamten gehabt, der uns getraut hat. Um 13 Uhr sollte es sein, meine Mutter kam zu spät. Gut, also etwas später. Oh. Und dann kam der Zug, setzt sich ja um 14 Uhr auf dem... Heilig Geistfeld in Gang, der kam dann
da auch knackig geplant.
Ja, der kam da rumgefahren, um 4 Uhr sind wir aufgestiegen, dann ist er weitergefahren und als er wieder am Millerntorplatz ankam, also der ganze Zug, hat der Zug dann Halt gemacht und dann hatten wir halt einen, wie nennt sich das, so einen Zeremonienmeister und dann hat der eben vor, ich weiß nicht, 200.000 Menschen, hat er uns nochmal gefragt und wir mussten auch nochmal was sagen. Da habe ich das erste Mal dann meinen Mann tatsächlich mal in Schwierigkeiten gesehen. Plötzlich dann doch vor so vielen Leuten habe ich ihn etwas sprachlos oder ein bisschen zitternd erlebt.
Wie, da ging ihm die Pumpe auf einmal?
Ja, also sonst immer irgendwie ganz groß dabei und komm und mache ich doch. Und da oben dann plötzlich...
Weißt du noch, was er gesagt hat?
Nein. Aber es war sehr schön, weißt das was, weiß ich noch.
Aber ich weiß weißt du noch, was du gesagt hast?
Ich habe, glaube ich, von der Unendlichkeit irgendwie gesprochen und von, dass es doch, ich hoffe, dass das das ganze Leben halten wird und dass ich es einfach sehr, sehr schön und bunt wie diese Veranstaltung finde, wie unser gemeinsames Leben bis dahin gelaufen ist und dass ich uns noch viel weiter so in diesem Sinne, glaube ich, ja.
Das ist wirklich ein sehr ungewöhnlicher Ort, ein sehr offizieller Ort. Also wenn die Straßen gesäumt sind vom Publikum der Nation und du fährst da durch und heiratest in die Liebe deines Lebens und dann geht das Ganze hinüber nach St. Pauli. Und wenn ich jetzt an St. Pauli denke, dann denke ich natürlich unweigerlich an die Reeperbahn und an Olivia Jones. Und da sind wir ganz schnell bei einem deiner momentanen Arbeitsplätze, wenn die Corona-Krise...
Ja, ja, eben. Also in dieser...
Da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was hat es damit auf sich?
Ja, das war eben, wir hatten es vorhin erwähnt, 2006 war die Insolvenz. Deswegen 2000... Also und in dieser Zeit hat mir ja mein Mann einen Heiratsantrag gemacht, was ich natürlich großartig fand, weil der hatte sich bestimmt auch was anderes gedacht, als er mich kennenlernte, als dass ich ein paar Jahre später dann... gar kein Geld mehr irgendwie hatte. Und dann haben wir geheiratet und dann ging es natürlich auch nicht gerade viel besser. Und in dieser finanziellen Notzeit sozusagen ist dann Olivia Jones auf mich zugekommen, der ich in der vorherigen Zeit immer sehr viel geholfen hatte, da sie da noch gar nicht so bekannt war und mein Bekanntheitsgrad sehr viel mehr höher war zu der Zeit und sie ein paar Aktionen gemacht hat und hat gesagt, kannst du mich bitte unterstützen und das habe ich gerne gemacht und dann kam das tatsächlich wieder zurück. Dann hat sie mich gefragt und hat gesagt, wie kann ich dir helfen, hast du vielleicht Lust, Comedy-Kids-Touren zu machen? Da habe ich gedacht, ach du meine Güte, so eng dran an den Leuten. Also ich war ja eigentlich gewohnt, als Schauspielerin irgendwo im geschützten Raum sozusagen auf der Bühne zu agieren, aber nicht direkt unterm Volk oder vor dem Volk oder mit dem Volk. Ja, und dann habe ich aber gesagt, nein sagen kannst du hinterher, probier es mal aus. Und die haben mit mir so eine Tour erarbeitet und ja, dann habe ich es gestartet. Und es macht mir sozusagen von Tag zu Tag mehr Spaß und... mache das bis heute immer samstags, wenn denn kein Theater anliegt.
Ja, machst du das dann als Tanja Schumann oder in einer Figur? Oder
wie das ist es eben. Weil bei Olivia natürlich auch sehr viel Leute, die eine Rolle spielen oder die verkleidet sind oder Travestiekünstler sind. So, und mir fiel das dann...
Und du kommst als Olivia Jones.
Ich werde aber als Tanja Schumann angekündigt. Und dann habe ich eine Woche vorher fiel mir das dann ein, was ziehe ich denn eigentlich an? Ich kann da ja nicht irgendwie als mit Jeans da um die Ecke, hallo Leute, und jetzt wollen wir mal los. Oder was? So geht's ja auch nicht. Und dann habe ich eine kleine Designerin, die ich noch vom Theater kannte, Hilfe, Hilfe, große Not angerufen. Und die hat mir so ein kleines Piratenkleidchen gebastelt. Das sieht so ein bisschen aus wie Funkenmariechen, nur auf Pirat. Und ich hatte noch so einen großen, und ich bin dann immer so, ja, ihr dürft, also ich bin da in so eine kleine Rolle geschlupft. Also ich bin da natürlich Tanja Schumann, aber ich sage zu den Leuten, ich bin jetzt euer Kapitän, ihr dürft mich mein Captain nennen für die nächsten 90 Minuten, da schippe ich euch hier sicher über die Reeperbahn und dann geht's los und und das hat mir schon ein bisschen geholfen, ein klein bisschen so eine Schutzschicht, so als kleine Rolle für mich so einzunehmen. Ne? Mhm.
Und das brauchst du auch im Grunde genommen, also das braucht man immer, also dass man wenigstens so ein bisschen eine Abgrenzung hat. Ne, sonst bist du ja völlig eigentlich blanko ausgeliefert. Blanko ausgeliefert, um das Blanko mal ein bisschen auf den nächsten Wein zu ziehen, damit wir den auch bald ausziehen, würde ich sagen, nebenbei öffnen wir mal den dritten Sekt. Das ist nämlich der Sekt von Tom. Und den würde ich jetzt nämlich hier mal aufmachen. Ja, so, ich glaube, Tanja läuft jetzt gleich wieder in die Küche.
Ja, Tanja, lauf mal schnell.
Natürlich.
Und sie wird, da läuft
ohne dass man es merkt, wird sie gleich wieder da sein. So schnell ist die.
Also für alle, die sich das nicht vorstellen können,
so, zack, da ist sie wieder.
Tanja ist jetzt wie Speedy Gonzales zum Kühlschrank gesetzt. Man hat eigentlich nur gesehen, Tanja sitzt, Staubwolke und einen verzerrenden Streifen. Kühlschranktür geht auf, knallt zu und Tanja sitzt da wieder so. Das war ungefähr die Zeitspanne. Das ist wahre Leidenschaft zu schauen.
So? Ja, früher gab es so eine Comicserie in den 80ern, die ist Speedy Gonzales, die schnellste Frau in Mexiko.
Ich habe es noch nie so schön gesehen, Tanja. Ich bin stolz auf dich. Tanja,
Mensch, ich habe gar nicht überlegt, dass es hier einfach
mir schäumt es gerade, ja.
Mal dunkler wird, ich muss hier noch irgendwie was hinmachen, glaube ich. Naja.
Ah, Dietmar. Bei Dietmar ist alles und ist Land unter, wie man in Hamburg sagt.
Hoffentlich habe ich jetzt nicht so doll geschüttelt.
Ja.
Mein Höschen ist
voll. Ja, das ist doch was. Hör mal, Dietmar, wir sind hier nicht am Oktoberfest. Was machst du denn für. Dietmar haut mir gerade einen im Pokal der Pokalsieger. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ein, weiß man, Glasanschattung? Nee, Glas ist zur Hälfte voll. Also Kulturbanause. Aber egal, ich trinke es ja gerne. Tanja, ich habe noch eine Frage.
Oh, da war er wieder. Oh. Ja?
Hinein mit dem Glück. Tanja, angenommen, es käme eine gute Fee, die dir drei Wünsche erfüllt. Welche drei Wünsche würdest du für dich wählen?
Wollen wir mal das letzte Jahr außer Acht lassen und diese ganze Thematik auch. Da kannst, man kann es ja nicht mehr hören. Dann würde ich natürlich gerne sehr viele Reisen noch mit meinem Mann machen möchten können. Auf der Bühne weiterhin gefragt zu sein und stehen zu können und ja, doch auch wieder mal im Fernsehen zu sehen zu sein. Also da irgendwo bei einer Serie mitzuspielen oder so, da hätte ich auch sehr große Lust.
Ja, glaubst du, dass das Wünsche sind, die man an eine so gute Fee verschwenden sollte? Oder kann man die nicht vielleicht auch selber mit ein bisschen Engagement erreichen für sich selber? Oder würdest du sagen, das sind so die Wünsche, da komme ich sonst nicht, so nicht dran?
Naja, Wünsche so nicht dran ist natürlich, dass man irgendwie zum Beispiel auch mal irgendwo Leute trifft. Ich finde zum Beispiel die Kamala Harris zum Beispiel, finde ich total charismatisch. Und
die neue Vizepräsidentin aus den USA.
Also
ne?
Die mal zu treffen zum Beispiel, das wäre natürlich mal was ganz Besonderes. Ja, oder?
Ja, und was würdest du dann machen mit der?
Würde ich da machen. Also ich würde da einfach erstmal zugucken, gehen, wie die so arbeitet und wie die so mit den Menschen umgeht.
Ach so, sind durch den Tag verfolgen.
Ja, ja. Also das finde ich mal ganz, cool. Wie die so strukturiert ist, wie die drauf ist, wie die mit ihren Mitarbeitern umgeht und sowas. Also ja.
Das kann ich verstehen, da kommt man nicht so schnell selber dran, ne? Also so auf der Bühne stehen oder so. Das
ja klar, natürlich.
Dann reisen oder so, da könnte man hinarbeiten, ne?
Klar.
Aber das ist schon so an der Seite eines solchen Menschen im Zentrum der Macht, da mal so einen Tag mitzugehen, das ist bestimmt spannend.
Ja, bei uns ist sie ja schon, weißt du, das kannst du nicht mehr wünschen.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, Tanja, ich habe mir eigentlich von einer guten Fee gewünscht, mal mit dir einen Podcast zu machen, weil normalerweise wären wir uns auch nicht begegnet und dieses Podcast ermöglicht uns das. Und soll ich dir sagen, was? Der Wunsch ist in Erfüllung gegangen oder trinken wir jetzt erstmal drauf. Ach, ja. Und schnuppert erstmal dran.
Wir schnuppern erstmal, ja.
Also ich mache euch mal einen Strich durch die Rechnung. Wir haben keinen Rosé diesmal.
Auch schön frisch, schön klar.
Ja, ist also ein Weißer dieses Mal.
Ist da eine Honignote dabei? Oder ist das... Also Tom, eins vorweg, nur damit du Bescheid weißt, es sind diesmal keine alten Vorhänge dabei.
Das war ja beim letzten Mal ein bisschen traurig.
Nein, das war nicht traurig. Alte Vorhänge haben auch was Schönes.
Was für alte Vorhänge?
Tanja, letztes Mal hatte ich einen Rotwein aus dem Libanon im Programm und der erste Kommentar unserer Weinprinzessin, und dafür werde ich sie nochmal, wenn ich ihr persönlich begegne, und ich den Po versohlen, meinte so, das riecht wie alte nasse Vorhänge.
Oh Gott, oh Gott.
Das schwere Vorhänge bei meiner Oma oder sowas. Ich dachte so,
Nee, das
Tolle ist ja immer, dass einer schmeckt dann.
Ne? Ja. Also. Was sagt Nina zu den olfaktorischen Reizen?
Jetzt muss ich ja aufpassen, was ich sage.
Ja. Ach komm.
Rede irgendwas über Vorhänge, das kommt immer gut.
Lass einfach die Gardinen weg.
Frisch gewaschen. Also. Nein. Auf jeden Fall was ganz anderes als die letzten beiden, definitiv. Mhm. Mich nicht so fruchtig, sondern eher. Also schon so ein bisschen auch dieses Traubige und mit dem Honig würde ich auch mitgehen. Aber nicht so extrem süß und fruchtig wie jetzt die davor auf jeden Fall.
Mhm. Also, Tanja, hast du
eine Brücke in der Nase? Ja, so eine bestimmte Klarheit, sowas. Also ich, mir kommt Aristokratisches, sowas Exzellentes irgendwie in den Sinn. Ich kann aber auch nicht sagen, warum und wieso, aber eben schließe ich mich an. Also es ist nicht so wie bei den anderen beiden, dieses Fruchtige oder Erdbeer oder bla, sondern das ist hier ganz was anderes. Ach, doch, toll. Toller Kommentar.
Ja, wie findet ihr die Farbe? Also wenn ihr jetzt mal so an... gut, der ist jetzt etwas außerhalb der Reihe, das kann Rosé, aber wenn jetzt normalerweise an Weihnachten eurer Kindheit denkt und ihr erinnert
euch... Moment, Tom, nicht zu viel vorgeben. Also, was...
Ich versuche nur eine Orientierung zu geben.
Ja, eben, deswegen nicht, du sollst dich beeinflussen, du kleiner Racker, du.
Ja. Na gut, dann hau raus, Dietmar.
Ja, hau raus, Dietmar. Also, er hat eine relativ... Klarheit, finde ich. Er ist jetzt nicht irgendwie allzu trüb, er ist sehr klar im Glas. Ohne die Vorhänge jetzt erwähnen zu wollen, das ist hier nicht der Fall, aber ich bin trotzdem in einem geschlossenen Raum. Bildlich gesehen bin ich so in einem Ballsaal. Und ich gehe mit Tanja total mit, dass das was Aristokratisches hat. Es ist jetzt nicht Fürst Metternich, das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist aber es ist was Aristokratisches. Der Geruch, der ist so, also wie gesagt, da ist sowas honigartig, melonenartiges drin. Das würde ich so sagen. Wahrscheinlich, jetzt greife ich einfach mal ein bisschen vor und schieß raus und versuche mal einfach hier den Tom Dittmann zu geben. Wenn man einfach die Perlage sieht.
Die Perlage.
So, natürlich. Ja. Und die Geruch wahrnimmt. Dann würde ich sagen, das ist wahrscheinlich ein Cremant. Und es ist eine Cremant, diesmal wirklich aus Frankreich. Und ich würde sagen, es ist wahrscheinlich ein Cremant, gemacht aus Telefon. Es ist aus Telefon.
aus Telefon. Das liegt wo, Dietmar?
Mit einer Traube Rebsorte, ich würde sagen Chenin Blanc. Und das sage ich einfach in einer doppelte Gedanken, den wir jetzt noch nicht ausführen werden.
Ja? Gut.
Okay, soweit bin ich. Jetzt seid ihr dran.
Also ich würde auch sagen Frankreich. Ich gehe auf Frankreich und da sehe ich auch schon die Schlösser und die, ich weiß nicht was, Ballsaal, alles Mögliche. Und ja, welche Traube. Ich würde natürlich immer Chardonnay, weil viel mehr kenne ich nicht, aber macht nichts. Nee, ich bin gespannt auf den Geschmack.
Das ist super, so wie man so eine kleine Kiste öffnet, wo man wirklich nicht weiß, was drin ist. Ja. Das ist toll.
Ja. Nina.
Ja, also ich habe bei der ersten Frage nach der Farbe habe ich an auch sowas Goldiges gedacht. Und deswegen, also auch dieses Palast und ich gehe auf jeden Fall diesmal wieder auf Frankreich. Vielleicht liege ich ja diesmal richtig, weil ich würde auch so, ach ja, weiß ich, denke da so ein bisschen an Paris und Gold und ja, sehr edel.
Ja. Das freut mich sehr. Wir haben es hier tatsächlich mit einem ganz besonderen
Wein. Moment, Tom, wir müssen erstmal A, deinen Trinkspruch und B, müssen wir mal trinken vorweg. Hallo? Also, boah, sag mal, wie viel hast du denn schon getrunken, dass du das nicht weißt?
Ja, ich bin einfach gut dabei, ne? Also ich würde mal sagen, so zwei von den Exemplaren, die wir bisher getrunken haben, das ist schon echt ein harter Schnack, aber ich hau mal jetzt erstmal meinen Trinkspruch raus.
Sehr gut.
Ich habe mir überlegt, dass ich den ein bisschen persönlich formuliere. Tanja, du lustige Nudel, mit dir trinken wir heute ordentlich leckeren Sprudel. Tanja, trink, trink. Und somit rein in die Gurgel mit dem guten Stoff. Zum Wohle.
Zum Wohle. Gurgel, Gurgel.
Scully Molly.
Ja. Und wir haben es hier mit einem ganz besonderen Schaumwein zu tun. Und zwar ist das tatsächlich ein Wein aus Frankreich, ein Schaumwein aus Frankreich, ein Cremant. Und Cremant ist ja die Sammelbezeichnung für alle Schaumweine, die nicht aus der Champagne kommen, aber durchaus traditionell nach der gleichen Art und Weise hergestellt werden. Allerdings manchmal mit anderen Trauben. Und so ist das hier auch der Fall. Das ist ein Cremant, den ich besonders mag. Er ist von der französischen Weinwinzerin Melanie Pfister. Klingt nach deutschem Namen und das liegt daran, die gute Frau kommt aus dem Elsass und hat das Weingut von ihrem Vater übernommen. Die Domaine Pfister gibt es allerdings schon seit den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts, also 1780. Das heißt, 8 Generationen Weinkenntnisse, Weinwissen gehören dazu. Zu ihren Weinlagen gehören durchaus auch Grand Cru-Lagen, also die seit, ich glaube, 1985 wurde der Scharrachberg, der zu ihrem Weingut gehört, zu einer Grand Cru-Lage erklärt. Und dieser Verantwortung ist sich diese Winzerin total bewusst. Das ist eine junge Frau, die nicht nur betriebswirtschaftlich denkt, sondern auch auf der Genussebene, wie ich finde. Und das merkt man ganz deutlich, dass diese moderne Frau ein klares Konzept hat von dem, was sie mit ihren Trauben macht. Die macht nämlich Fair and Green Weinanbau. Das heißt, ihr Weinbau ist nachhaltig, mit weniger CO2-Emissionen, einer höheren Biodiversität im Weinanbau. Also die versuchen, Insektizide und Herbizide total zu unterbinden und lieber die Natur die Arbeit
zu machen. Gerechte Arbeitslöhne.
Ja, genau. Und das finde ich einfach saugeil. Und dann kommt da so ein Wein raus. Und dieser Wein, dieser Schaumwein, dieser Cremant d'Alsace aus dem Elsass, der ist für mich genau das, was diese Frau für mich auch verkörpert, wenn man sich Interviews mit der im Internet anguckt. Man ist so bei so einer kleinen Amelie, aus der fabelhaften Welt der Amelie, die sieht ja sogar ein bisschen ähnlich, ich finde, aber nicht nur das, sondern die hat Esprit, Witz und können sich allen Widrigkeiten so zu wehren. Und was die macht, ist, die baut sehr viele Trauben an, unter anderem Auxerrois, das ist eine Traube, die ist sehr selten. Die kommt hier auch in diesem Cremant vor, aber vorwiegend hat Tanja total recht gehabt. Chardonnay ist der Löwenanteil dieses tollen, aus kalkhaltigem Boden gezogenen Cremants. Und dann haben wir noch ein paar andere Trauben drin, Weißburgunder unter anderem. Und für mich ist dieser grüne Apfel, Pfirsich, Brioche und Mandelhörnchengeschmack mit leichter Limonenfrische genau das Richtige für einen tollen Aperitif oder zum So-Trinken, wenn es heiß ist, wenn es kalt ist und zwischendurch auch. Und ich habe den schon so gerne getrunken zu Krabbenbrötchen oder einer Hähnchenbrust in einer Safransoße mit ein paar Gemüsestreifen dazu oder als Hamburger natürlich lecker Butterschorle. Hallo. Und dann so ein schönen Cremant dazu, der so eine goldgelbe Farbe hat. Und das kommt eben einfach auch dadurch, dass diese Frau keine Angst hat vor Trauben, die ein bisschen mehr Farbe haben in der Schale und solche Sachen. Man kann natürlich auch ins Elsass gehen, da wo dieser Wein herkommt, ne? Cremant d'Alsace, das heißt Cremant aus dem Elsass. Da gibt es sowas wie Dampfnudeln in Deutschland, die nennen sich da Dampfnüdle. Und die kann man da pikant und süß bekommen. Und ich weiß nicht, was ich was sagen soll. Ich kriege Unger.
Wie teuer ist der? Weißt du das ungefähr?
Ja, der ist so um die 17 Euro ist der. Wie teuer war deiner nochmal, Tanja?
Auch. 17 Euro.
So. Ja. Also schwebt so alle drei schweben 17. im gleichen Bereich.
Ja. Sehr gut. Kann man sehr mal gut machen. Und ich finde, dass Cremant immer ein Getränk wert ist. Das muss man nicht immer nur machen, wenn man Geburtstag hat oder wenn man was zu feiern hat. Ich finde, Cremant geht immer. Und Cremant aus dem Elsass.
Also das ist auch das, was wir gerne, wenn ich mich mit meiner besten Freundin, die in Köln wohnt, wir können uns nicht so oft sehen, logischerweise zu weit auseinander, jetzt schon gar nicht, egal, aber beim nächsten Mal gibt es auf jeden Fall Cremant. Wir trinken den einfach super geil. Gerne.
Ja, du musst mal gucken, es gibt unterschiedliche Lagen, da komme ich nachher in unserer nächsten Rubrik noch dazu, die da heißt Weinklugscheißer.
Der Weinklugscheißer.
Der Weinklugscheißer.
Heute geht es natürlich um Schaumweine und so gibt es in meinen Augen einige Dinge, die man wissen sollte, um den Genuss dieser besonderen Weine zu steigern. Bis zum Ersten Weltkrieg sagte man auch zu Schaumweinen, die im Deutschen Kaiserreich hergestellt wurden, Champagner. Die Bezeichnung war noch nicht geschützt. Der Durst aber auf den prickelnden Wein nahm Ende des 18. in den darauffolgenden zwei Jahrhunderten immer weiter zu. Und Deutschland, man glaubt es kaum, ist das Land das absoluter Spitzenreiter ist im Verzehr von Schaumwein weltweit. Aber die meisten kaufen wohl die 3 bis 5 Euro Pullen, die oft einen Geruch haben wie ein Kellerklostein oder sowas. Und die Kohlensäure, die ist meistens so grob, dass man sich eine Mandeloperation sparen kann, wenn man die getrunken hat. und darüber hinaus ist die Kohlensäure so extrem reingepresst in die Pulle, dass man das Wort Elsässer Ostfront auf einen Rülpser rausbekommt. Und das ist das einzige Positive daran. Man hat was zu lachen. Ja, ist so. Und auch wenn manche glauben, der Benediktinermönch Dom Pérignon habe den Champagner, den ersten Schaumwein erfunden, so irren sie sich. Es gab Schaumwein schon wesentlich früher, nachweislich bereits in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, denn Pierre Pérignon, so wie dieser Geistliche hieß, der hat allerdings sehr viel zur Herstellungsweise beliebter Schaumweine beigetragen. Und das ist bis heute gültig, denn was für qualitativ hochwertige Vertreter des mussierenden Genussmittels in Anwendungen kommt, so in der Herstellungsphase, das ist bemerkenswert und das geht auf ihn zurück. Dieser, ich würde mal sagen, überaus raffiniertem Benediktinermönch ist zur gleichen Zeit geboren wie Ludwig der 14., wenn ich mich nicht irre. Das war so um 1638 herum. Und der ist auch zufälligerweise im gleichen Jahr gestorben. Und der entdeckte nämlich, dass eine Assemblage, so nennt man einen Verschnitt, eine Zusammenfügung, eine Komposition aus verschiedenen Weinen, eine geschmackliche Qualität so auf den Punkt bringen kann, dass die Qualität gesteigert wird. Naja, und dann hat er auch noch entdeckt, dass dickwandigere Flaschen zuträglich sind, denn dickwandigere Flaschen können dem Druck, der sich da entwickelt, besser standhalten. Und das, was du zu Beginn schon sagtest, Tanja, die sogenannte Agraff, dieses Drahtkörbchen, diese Sicherung um den Korken herum, die hat tatsächlich Pierre Pérignon, damals im 17. Jahrhundert schon erfunden. Der hat allerdings auch Kordeln benutzt.
So Cordon Bleu dachte ich jetzt schon.
Ja.
Der hat Cordon benutzt.
Ja, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stieg die Nachfrage dann für Schaumwein immer mehr weltweit, sodass auch deutsche Winzer, die ihr Weinwissen in Frankreich gelernt hatten, zurück nach Deutschland kamen, wo sie mit innovativen Produktionstechniken den Weinanbau oder die Weinproduktion von Schaumwein auf den Höhepunkt brachten. Und so kam es, dass 1876 zur Weltausstellung in Paris ein Sekt aus der Kellerei Söhnlein, die man heute noch Söhnlein brillant kennt, der nannte sich Rheingold. Und der ist auf die Weltausstellung 1876 gegangen und ihr werdet es nicht glauben, der hat die Goldmedaille gekriegt und brauchte sich nicht verstecken hinter all den extrem kostspieligen Brüdern aus der Champagne. Gut, und natürlich wissen wir alle, was das zur Folge hatte. Kaiser Wilhelm, Friedrich Wilhelm II., der mochte diesen Söhnlein-Sekt auch sehr gerne. Und der hat natürlich mit der Sektsteuer versucht, seine Flotte zu finanzieren. Er wollte auf Augenhöhe kommen mit den Briten und auch wer sein in der Geschichte. Naja, und wo das hinführte, das wissen wir alle. Das führte geradewegs in den Ersten Weltkrieg hinein. Das führte dann über Umwege in den Zweiten Weltkrieg hinein, in die Nazi-Herrschaft und so weiter. Ja. Der Monarch ist abgedankt, das Deutsche Reich zerbrochen und was geblieben ist, ist die Sektsteuer, ne? Die haben wir immer noch. Und ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich irgendwo im Handelsblatt gelesen, dass allein durch die Sektsteuer der deutsche Staat, ich glaube, an die 500 Millionen Euro kassiert hat. Also man kann Pi mal Daumen sagen, pro Flasche Sekt zahlt man 1 Euro Sektsteuer an den Staat und naja. Wir hoffen, dass das für gute Zwecke verwendet wird. Natürlich gab es in der Zwischenzeit, während Friedrich II. Da seine Flotte finanzieren wollte in Frankreich, die sogenannten Sektunruhen. Und das war in der Champagne ein Vorfall, die Reblaus, die aus Amerika nach Frankreich gefunden hatte und die Ernte in der Champagne versaut hatte. Die hat dazu geführt, dass die großen Champagnerhäuser auf einmal Weine von der Loire, aus Deutschland, aus Spanien eingekauft haben. Und als die Winzer in der Champagne, die nichts zu fressen hatten, das gesehen haben, sind die ausgeflippt. Die sind in die Keller reingestürmt und haben die ganzen Trauben, die aus Fremdgütern eingekauft worden waren, in die Marne, in diesen Fluss da geschmissen und waren den Chefs der Champagnerhäuser, den Magnaten auf den Fersen und die haben dann richtig Manschetten gekriegt. Und erst die Armee konnte die langsam, aber sicher zurückdrehen. Also so richtige Champagner-Wutbürger, die aber in meinen Augen ausnahmsweise mal einen Grund hatten, einen hehren Grund, nämlich die wollten das Gesetz der Champagne, dass man nur die Weine, die in der Champagne angebaut werden, nämlich für Champagner, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Diese drei Weine dürfen in Champagner rein. Es gibt manchmal Champagner-Sorten, die sind aus reinem Chardonnay, aber da muss der Jahrgang natürlich schon richtig knackig sein. Es gibt manchmal welche, die sind nur aus Chardonnay und Pinot Noir. Und naja, und dann gibt es noch die Blanc de Noirs, die sind nur aus Pinot Noir. Gut, so viel zu Champagner, dem exklusivsten aller Schaumweine. Und der Name Sekt, der ja dann hinterher nach den Champagnerunruhen, nach dem Ersten Weltkrieg, nur noch benutzt werden, nachdem die Champagne gesagt hat, bei uns, Weine, die von uns kommen, heißen Champagner, alle anderen haben sich einen anderen Namen zu nehmen. Das heißt, Weine aus dem Languedoc, aus der Loire-Gegend und so weiter, die können Schaumweine machen, wie sie wollen, aber die dürfen nicht Champagner nennen, die heißen Cremant. Und bei uns hat man gesagt, ja gut, dann heißen die bei uns Sekt. Das kommt aus dem lateinischen Wort für trocken, Sicus. Und das lässt sich dadurch ableiten. Und Sekt war seitdem durchaus kein Dünkel, um feinste Schaumweine herzustellen. Das hat man dann hingekriegt. Und jetzt befinden wir uns in einer Zeit, wo es beides gibt. Es gibt gute Cremants, es gibt gute Sekte. Und somit bin ich schon am Ende mit dem Weinklugscheißer und sage zum Abschluss das, was Dom Perignon gesagt hat, als er angeblich die erste Fassprobe seines Champagners genossen hat. Ich trinke Sterne. Und das finde ich
Prost. Prost. Wahnsinn. So, Tanja, jetzt weißt du, warum ich froh bin, einen Weinklugscheißer an meiner Seite zu haben. Ich
Weinklugscheißer, du leidendes Stück.
Niemals so formulieren können.
Aber ich habe auch...
Das, nicht war, nur das. Das war Dom Perignon.
Ja, ja was sagt Tanja?
Ich habe aber auch irgendwie, oder ist mir zu Ohren gekommen, mein Lieblingschampagner ist ja Veuve Clicquot. Mhm. Also von der Witwe Clicquot. Und bis zu ihr... sozusagen war der Champagner trüb, also weil die Hefe nicht abgezogen wurde im zweiten Gärvorgang. Und sie hat dieses Rütteln erfunden mit deutschen Einwanderer, Anton von Müller, der hieß dann natürlich Antoine de Meulière oder was. Und dann haben die diese Rüttelbänke erfunden, sodass dann die Hefe sich irgendwie im Kopfe und dann ausgepropft und dann... Ist er jetzt.
Tanja, ich liebe dich. Ich liebe
Tanja.
Dich. Total richtig.
Wer hätte das gedacht? Müller. Du fällst ein mir so was von in den Rücken hier plötzlich gerade, dass du hier plötzlich auf einmal hier die Sektexpertin wirst. Das ist ja unglaublich. Ja?
So, aber sie hat vollkommen recht. Die Witwe Clicquot hat das Rüttelregal erfunden. Oder vielmehr Antoine, ihr Kellermeister. Antoine de Müller war ein Schwabe ursprünglich, ein gebürtiger Schwabe. Und die beiden waren sich treu, die haben sich geliebt. Die Frau hat als Frau, nachdem ihr Mann verstorben war, das Champagnergut als Frau durchboxen müssen in einer Zeit, in der es noch schwerer ist als heutzutage für manche Frauen. Ich meine, gut, Melanie Pfister, die Winzerin meines Cremants, die hat ist Mitglied in einem Verein für Frauen zum Beispiel, das finde ich super, von Winzerinnen, Önologinnen, Weinverkäuferinnen und die kümmern sich total darum, dass die mal ein Marketing haben, das eben nicht so klassisch abläuft. Die machen das viel sinnlicher.
Und das Schöne ist, wenn man Pfister hört, dass man nicht an blaue Pillen denkt. So.
Das ist Pfizer, du Antitalent.
Was vielleicht auch schön ist, Pfizer. Die Witwe wurde ja immerhin 89 Jahre alt. Und ich denke mal, sie hat auch dem Champagner gefrönt. Also in diesem Sinne kann das ja wohl nicht falsch sein, was wir hier heute machen, sondern lebensverlängernd. Würde ich sagen.
Richtig.
So ist es.
Absolut.
Absolut. Prost.
Ja. Tanja, da bin ich ganz auf deiner Seite. Die Witwe war einfach super. Man sieht das auch, wenn man zum Beispiel eine Wöfflikoflasche öffnet. Da ist ja mal diese Metallplakette auf dem Korken. Da ist noch ein Porträt von ihr drauf. Das war schon eine alte. Die hat das Leben genossen. Ne? Also die hat gerne gegessen, hat gerne getrunken. Das sieht man ja an.
Aber so, wir kommen zur nächsten Rubrik. Ganz genau, richtig. Also Nina, wir zwei, ne? Wir sind jetzt im Mittel raus. Irgendwie zwischen diesen zwei Sektexpertinnen und Experten. Ja. Das ist echt unglaublich. Aber, wie Tom jetzt schon richtig angedeutet, wir kommen zur nächsten Rubrik, die auch noch eine Tomsche Rubrik ist. Die heißt nämlich
Tombola.
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 Jetzt wird's gefährlich, liebe Tanja, weil du hast noch irgendwie was zugesandt bekommen. Ein paar Kleinigkeiten. Diese Kleinigkeiten habe diesmal ich ausgesucht. Normalerweise sucht Tom immer diese kleinen Nicklichkeiten aus, die er uns dann zuschanzt. Wir werden jetzt gleich dieses Spiel spielen, das Tom uns erklärt, wovon keiner weiß, was es eigentlich wirklich ist. Aber das ist egal. Ja. Wir werden einfach sehen. Und zwar, wir haben hier unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Substanzen. Tom erklärt uns jetzt mal die Regeln.
Ja, also es gibt bei uns in der Tombola eigentlich klassischerweise immer drei Quizfragen. Und da ich ja die Antworten schon kenne als Quizmaster, muss die Weinprinzessin für mich antworten. Und ich hoffe immer inständig, dass sie nicht rumlust und ich zur Strafe dann die aus Konsequenz mit ihr trinken muss. Natürlich werden auch Tanja und Dietmar die Fragen gestellt und dann stellt sich raus, wer trinken muss. Wenn man die Frage falsch beantwortet, dann steht man da mit seinem Talent und muss in den sauren Apfel beißen. Ich habe bislang wirklich harmlose Getränke besorgt. Ich weiß nicht,
natürlich. Ja, hör doch auf. Also, der eigentlich harmlos ist und relativ, das bin ich tatsächlich, ja. Also, wir fangen an. Das erste Getränk, was es normalerweise jetzt, wenn man die Frage falsch beantwortet, zu trinken gilt, ist ein Ingwer-Shot.
Mhm. Richtig. Ein Ingwer-Shot, okay. Und das nach Cremant. Nach diesem schönen, fruchtigen Aromen schießt er mir da so eine Ingwer-Knolle in den Rachen rein. Und
Apfel-Ingwer übrigens. Apfel-Zitrone-Ingwer.
Das wird immer schlimmer.
Das noch, ey. Das ist doch viel Sorge.
Hey, Zitrone passt, komm.
Dietmar, sobald die Mikros aus sind, reden wir miteinander. Verstehst du, was ich dir sagen will?
Wenn du da noch reden kannst, ist alles gut.
Ja, okay. Ja, ich glaube, meine Fäuste können immer reden, ne?
So, fang nur an mit deiner Frage.
Gut, ich muss gestehen, Tanja Schumann hat mir die erste Frage durchkreuzt.
What?
Nämlich, die erste Frage war, wer hat das Rüttelregal erfunden?
Ja, kannst schon mal trinken, ne?
Kannst schon mal trinken, genau.
Tanja, Momentchen mal.
Da bin ich voll auf deiner Seite.
Ich kenne da meine Schweine am Gang. Ich habe natürlich noch eine Frage vorbereitet. Die zweite Frage ist, der älteste noch trinkbare Schaumwein ist ein Champagner aus den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts, also ab 1780 angebaut, den man in einer Schiffswrackladung in der Ostsee zwischen Finnland und Schweden am Meeresgrund bergen konnte. So, welches der folgenden Merkmale trifft auf diesen Wein noch zu? Der Korken war mit einem Anker versehen. Der Wein perlte nicht mehr oder der Wein war sauer geworden. Fangen wir mit der Weinprinzessin an. Was sagt sie?
Ich sage, der Wein perlte nicht mehr.
Der Wein perlte nicht mehr. Was sagst du, Tanja?
Das dritte war, der war nicht mehr.
Einmal, der perlte nicht mehr oder der Wein war sauer geworden.
Dann nehme ich das mal.
Okay, und was hast du, Dietmar?
Der war sauer geworden.
Tja, dann prosit, ihr Süßen. Weil der Wein hatte tatsächlich einen Anker auf dem Korken. Das war nämlich ein Wein aus der Kellerei Veuve Clicquot und die haben bis heute den Anker als als Markenzeichen.
Okay.
Na dann, Prost, haut weg den Stoff.
Keine Sorge, du kriegst noch das andere Zeug.
Mhm. wollen wir mal abwarten.
Prost, dann. Oh!
Scotty Molly. Damit sind die ganzen anderen Getränke erstmal
richtig
neutralisiert.
Ich habe in weiser Voraussicht, weil ich wusste, wir werden wahrscheinlich das erste Getränk trinken, aber das Non-Alkoholische genommen.
Sehr gut. Ah,
Dietmar, das Sackgesicht, dafür könnte ich dir auch schon wieder eine schallern, weißt du?
Gut, einfach damit wir wissen, worum es als nächstes geht. Als nächstes geht es um die Ahoi-Brause, die wir einfach so pur zu uns nehmen werden. Ups.
Okay, seid ihr soweit?
Mhm. Richtig, ja.
Da ist mir mal kurz das Glas umgeknallt. Auf Schaumweinflaschen ist oft eine Angabe zum Geschmack gemacht, nämlich, dass der Wein herb ist und weniger als 12 Gramm Restzucker pro Liter haben darf. Der Begriff schreibt sich B-R-U-T. Wie spricht man ihn aber korrekt aus? Brut, Brü oder Brüt? Brut, Brü oder Brett? Tanja?
Tja, ich glaube Brüt oder Brü, aber ich höre immer nur, dass die Leute Brüt sagen. Vielleicht auch, weil sie es ins Lächerliche ziehen, aber...
Also du sagst, was, Brü oder ja. Brüt?
Als Franzose würde ich sagen Brü, aber ich sage Brüt. Brüt?
Du sagst Brüt.
Brut, Brut.
Nina, was ist deine Theorie?
Ich sag Brü.
Du sagst Brü.
Also als Französische
und Dietmar?
Also einfach, um einfach die Ausgewogenheit zu halten, ja, sag ich Brut.
Okay. Tanja, du hast vollkommen recht, ich muss leider trinken. Denn Brü, Nina, sagen nur die Leute, die überhaupt keinen Schnall haben. Es ist tatsächlich Brüt. Danke, Nina.
Sehr gerne.
Nina, und jetzt muss ich hier Ahoi-Brause mit...
Aber muss Nina mit dir zusammen eigentlich? Ist das,
ja, das na klar, Fräuleinchen.
Ich muss sagen, ich habe die Ahoi-Brause nicht gefunden.
Was?
Dann trinkst du die anderen Sachen, ganz einfach,
Fräuleinchen. Dann trinkst du jetzt alle anderen Sachen.
Du trinkst jetzt den Gin.
Auf keinen Fall trinke ich den Gin alleine. Das muss man zusammen machen.
Ja, Prost. So, Tom, dann, auf das Tütchen, rein damit.
Schau mich.
Ja.
Obwohl, Himbeer.
Trink einen Sekt drauf, komm gut. Macht er auch noch. Wow. Mhm. So, das nächste ist tatsächlich.
Moment mal, ich bin noch nicht fertig.
Was wie?
Tanja Schumann hat doch. Wir haben noch einen Straftrunk.
Ja, ich sage nur, was als nächstes kommt.
Ach so.
Ja, das meine ich doch damit. Das ist jetzt tatsächlich der Gin. Und zwar Bombay
mein
Gin.
Mein Lieblingsgin.
Bombay. Damit habe ich angefangen, Gin zu trinken, übrigens mit Bombay.
Mhm. Ja. So. Aber in Verbindung mit Champagner schon eine harte Nummer, ne?
Mit anderen Worten, Tanja möchte unbedingt
Nein.
trinken.
Nein. Ja. Den trinke ich auch. Den kann ich auch nur
Wenn
als.
Tanja trinken muss, trinke ich auch.
Ja. So, dann leg los, Tom.
Okay. Welche Unternehmensgruppe hat keine Verbindung zu einem Champagnerhaus? Oetker, Louis Vuitton oder Richemont?
Wer oder was ist denn Richemont?
Also A, B oder C? Oetker. Dr. Oetker, Louis Vuitton oder Richemont?
Louis Vuitton hat.
Boah!
Aber.
Richemont, da gehören natürlich auch Luxusgüter hinzu.
Ich habe mich festgelegt.
Und zwar?
Louis Vuitton.
Du sagst Louis Vuitton,
ich sage Louis Vuitton
hat keine Verbindung zu einem Champagner.
Ja, weil es das absolut Absurdeste ist, was es eigentlich in der Runde gibt.
Dann sag mir mal, was Richemont herstellt.
Ja, das möchte ich gerne wissen. Ich sage Richemont.
Das ist mir völlig wurscht.
Ich sage Richemont.
Also Louis Vuitton kennt jeder aus der Taschennummer.
Ja.
Richemont.
Und jeder Champagner passt auch in eine Louis Vuitton-Pasche. Ja.
Oder also, Oetker.
Ist Richemont ist ein Luxushersteller von Schmuckwaren und Uhren. Cartier und wie heißen die anderen noch hier? Jaeger LeCoultre und sowas. Also die gehören alle zu Richemont. Und Dr. Oetker gibt's noch. Also ja. Tanja, was ist deine Theorie? Welches?
Also Oetker, ich glaube, Oetker ist auch so groß, dass ich dem das auch zutrauen würde. Obwohl es ja auch besser zu Richemont passt. Also eigentlich vielleicht nur Vielleicht doch Dr. Oetker. Also ich sag mal jetzt Dr. Oetker. Obwohl
ich Scheiße. Warte mal, du sagst Dr. Oetker? Hat keine Verbindung zu einem Champagnerhaus.
Ja.
Gut. Und Nina?
Ich sag dann Richemont.
Richemont. Also dann haben wir es gut verteilt.
Ich sag aber Prost, ne? Oder?
Ja. es ist so, Richemont ist richtig. Richemont hat keine Verbindung zu einem Champagnerhaus, denn die beschränken sich ausschließlich auf Schmuck und Luxusuhren. Louis Vuitton gehört zu dem Konzern Louis Vuitton NSC und die haben auch Champagnersorten mit im Sortiment.
Kommt auch noch, ne?
Aber man sagt nicht Moët, sondern tatsächlich Moët. Moët de Chandon.
Oh.
Dazu gehört Dom Perignon und so weiter. Dr. Oetker hat über die Henkel-Brauerei, die auch zu Dr. Oetker gehört, eine Champagner-Brauerei als im Portfolio. Die heißt Gracien. Die kennt man in Deutschland kaum, aber die machen richtig geilen Champagner. Also, ja. Tanja und Dietmar, Prosit.
Man sollte beim ersten Gedanken bleiben. Es ist immer wieder bewahrheitet sich das.
Richtig. Obwohl mein erster Gedanke war Louis Vuitton insofern.
Ich habe noch nie so wenig trinken müssen bei einer Tombola und sage herzlichen Dank. Prösterchen,
Prost. Stößchen,
Mahlzeit.
Ja, und so weiter.
Stößchen.
Golli Molli.
Hopschi, hopschi. Oh!
Also, das ist jetzt eine Punktlandung, ne? So.
Alter Falter. Ich habe die Reihenfolge falsch gemacht.
Das geht eigentlich nur mit Tonic.
Tja, dann bist du mal, wie es ist.
So, es steht 1-1, ne, Tom?
Ja, will ich mal so sagen. Also, ihr macht das richtig schön. Ihr seht auch richtig toll aus vom Gesichtsausdruck. Und jetzt haben wir eine Rubrik noch dazu genommen, die wir planungstechnisch schon wirklich sehr weise konzipiert haben. Nämlich ab jetzt kommen wir zu dem Thema Zungenbrecher.
Ja. Also das finde ich echt...
Alle sind so am Schwitzen, keiner sagt mehr was. Was ist das hier so leise bei dir, Dietmar?
Ja, du hast einfach zu wenig getrunken, das ist das Problem.
Ich freue mich.
Tatsächlich machen wir das zum ersten Mal und im Grunde genommen unsere liebe Gottin, oh Gott, der Gin, unsere liebe gute Nina darf sich jetzt sozusagen für jeden von uns eine Nummer aussuchen, derjenige, welche soll dann eine auf der Liste, die wir gesandt haben, den Zungenbrecher dreimal sagen und wir werden, oder du wirst am Ende sozusagen gucken, wer es am besten gemacht hat.
Was, dreimal sagen?
Ja, sicher.
Ich dachte, einmal so ein Ding. Da bin ich ja noch nicht zum Ende.
Ja, hast du gedacht, ne?
Na, hau raus, Nina. Fangen wir mit Dietmar an.
Ja, natürlich, klar.
Alles klar, dann gebe ich dir mal die zwei.
Die zwei?
Die fand ich gut.
Oh, ja. Mein Gott, das ist auch noch Toms Liebster, das weiß ich.
Wer will als Nächster?
Okay, gut. Geschwisterzwist zwischen Slivovitz schlürfenden Spitze-Zwistinnen, schwitzenden Zwitscherschwestern.
Das stimmt nicht.
Warte mal.
Jetzt lass mir halt einmal aufreden.
Jetzt hält doch einfach mal den Rand. Geschwisterzwist
zwischen Slivovitz schlürfenden Spitze-Zwistinnen, schwitzenden Zwitscherschwestern, verdammt nochmal.
Ja, das war jetzt auch nicht besser.
Das wird man doch wohl nochmal hören dürfen.
Geschwisterzwist zwischen Slivovitz schlürfenden Spitze-Zwistinnen, schwitzenden Zwitscherschwestern. Meine Gott. Oh.
Das ist das Schlimmste.
Das ist wirklich. Geschwisterzwist zwischen Slivovitz schlürfenden Spitze-Zwistinnen, schwitzenden Zwitscherschwestern. Geschwisterzwist zwischen Slivovitz schlürfenden Spitze-Zwistinnen, schwitzenden Zwitscherschwestern. Oh. Boah, Alter. Geschwisterzwist. Naja, okay, ich gebe auf.
Okay.
Nächste, Nina.
Wieder du?
Nee, jetzt darfst Tom.
Eigentlich ja, aber er hat die Flat, aber ich lasse ihn mal.
Okay.
Er kann es halt nicht.
Dann gebe ich dir mal den richtig langen, die 10.
Das waren die 60? Meinst du 60?
Was? 10? Also 10. Die Nummer 10? 10.
Nummer 10.
Wo sind der die Maurer? 60? 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe die chinesische Schüsselchen. Ist das richtig?
Nein.
Nee,
der Maurer Böckel.
Ach so, bei mir ist das verrutscht, Entschuldigung. Ach der so. Maurer Böckel trug auf seinem Buckel einen Pickel und ein Packel. Hintendrein ging der Bummler Bäckel mit seinem Hund Bockel. Auf einmal packte dem Bäckel sein Bockel, dem Bockel, nee, dem Böckel das Packel und riss es im Samt dem Pickel vom Buckel. Du bist doch bescheuert. Der Maurer Böckel trug auf seinem Buckel einen Pickel und ein Packel. Hintendran ging der Bummler Bäckel mit seinem Hund Bockel. Auf einmal packte dem Bäckel sein Bockel dem Böckel das Packel und riss es im Samt, ihm samt, da fehlt ein H, riss es ihm samt dem Pickel vom Buckel. Der Maurer Böckel trug auf seinem Buckel einen Pickel und einen Packel. Hintendran ging der Bummler Bäckel mit seinem Hund Bockel. Auf einmal packte dem Bäckel sein Bockel, dem Böckel das Packel und riss es ihm samt dem Pickel vom Buckel. Mein Gott, ich bin von da aus erzählt. Ich bin fertig. Ich bin
wundervoll. Fertig. So, Nina, dann für Tanja. Ja,
bitte.
Die Nummer 9.
Oh nee. Die 9? Ja. Das Schleimschwein schleimt schweinisch im Schleim. Im Schleim schleimt schweinisch das Schleimschwein. Perfekt. Das Schleimschwein schleimt schweinisch im Schleim. Im Schleim schleimt schweinisch das Schleimschwein. Das Schleimschwein schleimt schweinisch im Schleim. Im Schleim schleimt schweinisch das Schleimschwein. Naja.
Wunderbar. So, jetzt
Moment, wir mal, aber jetzt drei, ist Nina warte, dran.
Genau,
Nina
richtig, wir drei entscheiden uns, was jetzt Nina sagen darf. Oh, ich find, das wird herrlich.
Nina kriegt die 60 schönen tschechischen Streichholz.
Auch die sind aber einfach. Ich finde den Frosterfrosch find ich viel schlimmer.
Oh ja, dann machen wir den Frosterfrosch. Das ist geil. Nummer 6.
Ja, dann.
Alles klar. Der Frosterfrost frostet im Froschfroster frostet der Frosterfrosch im Frosterfrosch. Im Frosterfrosch frostet der Frosterfrosch. Also der Frosterfrosch frostet im Froschfroster. Frostet der Frosterfrosch im Froschfroster? Froschfroster. Im Froschfroster frostet der Frosterfrosch.
Noch einmal.
Der Frosterfrosch frostet im Froschfroster. Frostet der Frostet der Frosterfrosch im Froschfroster? Im Froschfroster frostet der Frosterfrosch.
Das wird ja immer schlimmer mit dir, Nina. Ja, Nina, dann machst du zum Abschluss noch die 60 schönen tschechischen Streichholzschächtelchen einmal.
Oh Gott. Alles klar. 60 schöne tschechische Streichholzschächtelchen. Verschacherte die tschechische Streichholzschachtel Jenny an 60 keusche tschechische Chemiker. 60 schöne tschechische Streichholzschächtelchen verschacherte die tschechische Streichholzschachtel Jenny an 60 keute tschechische Chemiker.
Chemiker heißt das, Nina. Chemiker. Oh, also so. Bei ASK brauchen die Azubinen nicht lesen können, sie brauchen nicht artikulieren können, sie brauchen nur da sein und schön sein. Also das ist ja toll. Also für alle, auf die das zutrifft, bewerbt euch bei ASK.
Ja, Moment, da kann ich mich dazu bewerben, ne? Weil ich muss gestehen, oh also jetzt mal eigentlich vom
subjektiven
Eindruck war ich mit Nina relativ gleich auf. Würde ich jetzt mal behaupten, obwohl ich sogar noch schlechter war. Aber trotzdem, Nina, ich würde vorschlagen, das letzte verbliebene Stück, was wir noch haben, ist nämlich diese Dose Cidre, Premium Swedish Cider mit Mango und Raspberry. Und da dürfen wir die mal öffnen und einen Schluck von trinken, oder?
Ja.
So und jeder, der möchte von euch, darf keine mittrinken. Oh mein Gott.
Ich bleib bei meinem Cremon.
Oh, die Nase, die da durchkommt. Puh. Sehr künstlich.
Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin leicht immer so ein bisschen am Rülpsen. Soll ich mal?
Tom, das wollten wir jetzt gar nicht so genau wissen.
Ja, passiert halt. Die Luft, die reinkommt, muss auch wieder raus. Und somit sind wir eigentlich schon fast am Ende.
Fast. Also Ende dafür, dass du kein Gin getrunken hast, mein Lieber.
Never give up. Nee, aber wir sind jetzt bei der Abstimmung und wir fangen an mit unserer Weinprinzessin. Alle drehen sich um, nur die Weinprinzessin schreibt auf, welchen Wein sie am besten fand. Und damit wir
Das kann sie auch so aufschreiben, ohne dass wir uns umdrehen. Wichtig ist.
Ich weiß nicht, ob Tanja nicht ihre.
Also, Tom, oh, du kriegst heute nichts mehr. Ganz ehrlich. Also.
Ja, ich habe auch einen Karton.
Also im Grunde genommen ist es so, liebe Tanja, einfach mal, ich übernehme es mal für den lieben, guten Tom. Weil,
ach, danke.
Ja. Es ist einfach so, wir drehen uns einfach um, jeder einzeln von uns, und zwar in der Reihenfolge. Tanja, du als erstes sagst der lieben Nina, welchen Wein du von diesen drei Weinen oder diesen drei Sekten du präferierst, welchen du, ja, mit einem Handzeichen. Mhm. Dann drehst du dich um, dann komme ich und dann kommt Tom und dann schreibt Nina ihre noch und am Ende werden wir sehen, welcher von diesen drei Sekten im Grunde genommen heute als Platz 1, Platz 2, Platz 3 nominiert wird. Ja? Okay. Also, wir drehen uns um. Tanja, du als erstes.
Okay. Ja.
Gut, dann ich jetzt als zweites. Ihr dreht euch um. Okay, ihr dürft euch umdrehen. Und Tom jetzt als letztes. Wir drehen uns wieder um. Manchmal schade, dass man das nicht als Video hat.
Ja.
Okay? So, okay. Drum sind wir jetzt gespannt. Und zwar Trommelwirbel. Richtig. Nina, ergib erstmal Platz Nummer 3.
Platz Nummer 3, Dietmar. Beziehungsweise, nee, nein, stimmt nicht. Tom eigentlich, weil du hast keine Punkte
bekommen. Ah, Tom ist Nummer 3, okay.
Oh. Wir haben nur 3 Weine, Nina.
Ja, sorry, du hast keine Punkte bekommen, deswegen habe ich komplett vergessen. Es tut mir leid, du bist Nummer 3.
Ich habe für Dietmar gestimmt, ich habe so gemacht.
Du hast 1 gemacht, ja eben.
Ja eben, du bist 0.
Du hast Platz
leider
Nummer 3, weil du
Gottes.
Keine Punkte bekommen hast.
Nein, du bist Nummer 3.
Oder habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden? Im
Nein, du hast alles richtig verstanden. Nee, Tom muss nochmal nachdenken. Tom braucht nochmal einen Schluck Sekt.
Pass mal auf, mal ganz kurz, Freunde. Wollen wir mal Klartext reden? Ich habe für den Wein gestimmt, der für mich der Favorit ist. Und ich habe so gemacht.
Richtig.
So, das ist der erste Wein. Der kam von wem?
Dietmar.
Dietmar.
Von mir.
So, wieso hat Dietmar keinen Punkt?
Du hast
keinen
Punkt.
Nein, du hast keinen Punkt.
Warum habe ich keinen Punkt? Ich habe den geilsten Cremant der Welt mitgebracht.
Hättest du eben eine 3.
Habt ihr so noch alle?
So, Nina, weiter geht's im Punkt. Jetzt haben wir es geklärt. So, Tom ist auf Platz 3. Wer ist auf Platz 2?
Dietmar, du bist auf Platz 2. Du hast einen Punkt bekommen.
Ja. Damit ist klar, wer Nummer 1 ist. Nämlich, Nina?
Hey. Tanja!
Jawohl!
Mit meinem Kommando.
Herzlichen Glückwunsch.
Nina, kannst du mir das bitte mailen? Ich hätte das gerne schriftlich zur Überprüfung. Natürlich. Das stimmt doch was nicht. Das kann nicht sein, dass ich keinen Punkt kriege. Schon wieder nicht. Ich habe den geilsten Stoff mitgebracht und dann wieder keine Punkte.
Lieber Tom, ich nehme dich gleich in den Arm und wir trinken zusammen deinen noch zusammen, ja? Aber nichtsdestotrotz, ich muss wirklich sagen, gerechtfertigerweise und auch einfach subjektiv von mir ausgesprochen, sehr, 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 sehr klar für mich auch der zweite Wein, nämlich Tanjas Sekt, hat gewonnen und das finde ich super. Das finde ich wirklich super, weil der ist echt klasse.
Klasse, ne? Tanja, das freut mich sehr, dass du gewonnen hast mit dem leckeren Stoff aus Deutschland. Und wie das immer so ist, wir haben so ein paar Sachen, die lassen uns nicht nehmen. Und diesmal hast du die Aufgabe, alle drei Weine zu beschreiben, und zwar als Margarete Schreinemakers. Margarete Schreinemakers, auch ein Zungenbrecher. Das war mal so deine fantastischste Rolle in deiner Karriere, die du so fulminant hinbekommen hast. Und jetzt sind wir mal alle gespannt, wie diese Weine sich anhören, wenn Margarete Schreinemakers sie präsentiert. Also, hau rein, den ersten Wein von Dietmar.
Ja, also der erste Wein von Dietmar, da kann ich gar nichts zu sagen. Wir machen natürlich rosa und immer wenn er rosa ist, dann ist es schon mal was Gutes.
Jetzt dein.
Also ich muss sagen, mein Rosé-Champagner ist natürlich der beste von allen, weil er am tiefgründigsten ist und weil er mir am besten schmeckt und deswegen hat er ja auch gewonnen.
Jetzt bin ich gespannt, Tom.
Ja, die Franzosen mögen uns nicht und wir mögen die Franzosen nicht und deswegen ist das ein ausgezeichneter Champagner, aber leider nicht für uns, weil dieser Champagner kommt aus Frankreich.
Ich liebe die Franzosen. Ich liebe die Franzosen und ich liebe Margarete. Vor allem, wenn sie so toll durch deine Kehle kommt. Liebe Tanja, ich muss schon sagen, das war bisher die lustigste Folge von In Vino Verbi Was. Ich habe sehr gelacht. Und wir sind schon am Ende. Ich bedanke mich bei ASK für Feedback und Fragen der Zuhörer. Ihr seid herzlich aufgefordert, uns zu schreiben an info@ASK-berlin.de oder
auf Instagram in Vino Verbi Was. Liked uns und schreibt uns. Es macht Spaß. Ja. Und liebe Tanja, ganz kurz, dafür, dass du irgendwann mal in deinem Buch erwähnt hast, dass Improvisation nichts für dich sei, ja? Ha, ha, ha. Ja, das war super, ja?
Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, das waren die ersten zwei komplett freien Corona-Stunden, die ich seit gefühlt Monaten gehabt habe.
Drei. Wir haben 3 Stunden geschnackt.
Ach, sehr, 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 sehr schön.
Und das verging wie im Flug. Vielen Dank. Also ich glaub's nicht. Ja, Tanja, und wie immer hat der Gast das letzte Wort. Hau raus. Was willst du noch loswerden? An die Welt, an alle Regisseure, die dich zu besetzen haben, ans Publikum oder an private Personen?
Na, liebe Leute, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man nie genug haben kann, mit guten Freunden gute Weine zu sich zu nehmen, in geselliger Runde, dabei etwas vielleicht zu knabbern oder wie auch immer und sich über Gott und die Welt auszutauschen. Das ist das Leben. Wir sind Menschen, wir können kommunizieren, das sollten wir weiter tun. Und das in so einer geselligen, schönen Form. Vielen Dank für diese 3 Stunden und ja, bis bald und hoffentlich immer wieder.
Och, hoffentlich gerne. Liebe Tanja, vielen Dank für deinen Besuch, dafür, dass du zu uns gekommen bist. Vielen Dank, liebe Nina, unsere Weinprinzessin, die jetzt Danke. Auch zum Schluss, trotz dieses, ich sag mal, Zungenbrecher-Fiaskos, immerhin noch zu einem wunderbaren Weinkönigin avanciert ist. Und wir freuen uns sehr, dass du bei uns mit dabei warst. Ich hoffe, ihr hat es auch Spaß gemacht.
Ja.
Sehr schön. Und sage jetzt einfach noch, oder Tom und wir sagen einfach noch, vielen lieben Dank und Cheerio und Hopschi Hopschi Sing Sing.
So ist es. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und das nächste Mal, da wird es auch spannend. Wir verraten noch nicht, wer kommt, aber es wird ebenso lustig und bleiben Sie uns treu.